soll das jetzt hier?
Naja, für unsere ZuhörerInnen in der Schweiz, in Österreich, in den Benelux-Staaten.
In Luxemburg sind wir ja ganz groß, ne?
Ja, in Luxemburg sind wir ganz groß. In
Luxemburg sind wir ganz groß. Ja, aber warum dieser förmliche Einstieg? Ich meine, ich weiß, wir hatten mal darüber gesprochen, wir machen so eine große Sommerspezialfolge, ja, und machen mir immer so dicke Hose.
Ne? Sommerwetten das, ja?
Ja, ja, ja.
Genau. Ich bin gerade eben schon mit dem Stier hier eingeritten.
Ach, das war das. Egal. Aber das Problem ist, erstens ist unsere Sommerpause ja quasi fast schon vorbei. Das heißt, wir können ja gar kein Sommerwetten das mehr machen. Und es ist kein Sommer da.
Es ist kein Sommer da. Es regnet draußen. Komm, mach das Ding aus. Fürchterlich. Ja. Komm, Cut. Ganz harten Cut.
Okay, harter Schluss Cut. Damit,
ganz, ganz harter ja. Cut.
Also, lassen wir den ganzen Bums jetzt hier mit Sommer und Sommerwetten das, weil...
Ja.
Und fangen einfach an mit einer ganz stinknormalen Standard...
Harte Fakten. Das, was die Leute von uns hören wollen. News, News, News.
Das wollen die Leute von uns hören?
Ja.
Ja, wirklich?
Natürlich.
Hm. Wenn du das sagst.
Das ganze Gelaber ist immer nur für uns. Die Leute wollen das nicht hören. Die Leute wollen nur harte Fakten hören.
Das heißt,
Episodenbesprechungen, am besten philosophische Auslegungen von, keine Ahnung,
dem
kardassianischen Konflikt mit den Mandalorianern.
Da träumst du von, dass Leute das hören wollen. Ja, ernsthaft, da träumst du von, dass Leute das hören, weil das will niemand hören. Aber du willst damit sagen, ich soll jetzt einfach mal einen Knopf drücken und wir hören auf mit dieser blöden Laberei.
Und du wolltest jetzt irgendein Intro spielen?
Ich dachte, ich spiele irgendein
Intro. Ja, spiele irgendein Intro.
Soll ich irgendein
Intro? Schnell, schnell, damit die Leute nicht mehr länger abwarten müssen. Ja. News, 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 News. Hat schon Frauke Ludewig gesagt, glaube ich.
Das ist eine anstrengende Folge, Leute.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel, das ist völlig ungewohnt. Nachdem wir das irgendwie einen Monat lang täglich gemacht haben, ist es völlig ungewohnt, diesen Satz jetzt zu sagen, aber komm, ich versuche ihn mal. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer News-Folge. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause und das heißt, auf dem Panel heute sind wieder zu finden
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Und vielleicht seid ihr auch wieder dabei oder ihr habt uns vergessen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Und was halt ganz besonders ist tatsächlich... Wir sind in einem Raum, Sebastian. Hast du das schon gemerkt?
Wir sind in einem Raum, das finde ich auch total irritierend. Was ich auch irritierend...
Ist hier eine Plexiglasscheibe? Moment.
Nee, das kann nicht. Ne? Hast du eigentlich deinen Impfausweis gezeigt am Eingang?
Ja.
Ja?
Ja, Kopfpass-App.
Die habe ich nicht verstanden übrigens. Warum braucht man die? Weil haben wir nicht alle die normale Covid-Tralala-App?
Warum brauchten wir die Corona-Warn-App, wenn wir die Nina-App und die Katwarn-App haben? Warum braucht man die Nina-App, wenn man die Katwarn-App hat? Diese ganze App... Es gibt zu viele Apps auf dieser Welt.
Er ist ganz schön App gefahren.
Aua.
Ja, es tut ein bisschen weh. Ja. Wir sind tatsächlich zusammen in einem Raum. Ich bin gerade noch ein bisschen irritiert, weil du mir jetzt doch deutlich leiser vorkommst als eben. Kann das sein?
Soll ich nochmal reden?
Ich weiß nicht.
Hallo, hallo, hallo.
Nein, also du bist schon da, aber fühlst du dich präsent gerade hier? Also
ich bin ein bisschen weiter weg, habe ich das Gefühl, ja? Tatsächlich. Ja.
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass ich das geilere Mikro habe. Wollen wir ein bisschen Nerdtalk und mal Mikros machen?
Können wir machen.
Können wir aber auch sein lassen.
Können wir auch sein, können ja, auch sein lassen.
Können wir sehr gut sein lassen.
Ich muss heute hier mit der Technik, die ich selber mitbringe, arbeiten, weil dieses Studio schon lange nicht mehr den Anforderungen entspricht, für die es eigentlich gebaut worden ist. Aber gut, das ist nicht mein Problem. Das ist mehr so ein Problem der Sendeeinheit.
Ja, das ist eher so, ich würde es eher so meine Baustelle Baustelle betrachten. Aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass dieses Konzept Studio auf was, wie viel bist du gut im Quadratmeter schätzen?
Ich würde sagen 12. Nee. 10.
Echt? Nur?
Ja.
Also, dass diese 10 Quadratmeter tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren nicht so ganz gefragt gewesen sind, weil du weißt schon, da war diese Pandemie mit dem Abstand halten und so weiter. Und hier zwei Meter.
Pandemia. La Pandemia.
Oh ja. Hier anderthalb Meter Abstand zu halten oder wie war das? Zwei Esellängen? Nee, es gibt doch.
Zwei Esellängen.
Wie lange ist denn so ein Esel?
Es kommt ganz drauf an, in welchem Land man das bemisst. Manchmal gibt es auch Zwergesel.
Ja.
Das ist das Problem dann.
Alter. Hast du das nicht gesehen? Es ging durch die sozialen Medien, da sind so verschiedene Längen von also Corona-Abständen, also nee, die BVG ist,
glaube ich, weit vorne.
Also, ich glaube, die BVG hat in
ein Blauwal Abstand hält. Das ist auf jeden Fall richtig.
Ist richtig. Es gibt auch kleine Blauwale, oder? Aber ich glaube nicht so kleine
Blauwale. Kälber.
Aber ich glaube, Blauwale kommen schon größer auf die Welt als anderthalb Meter, oder?
Ich gehe davon aus. Wir haben so ein Rauschen hier in der Leitung.
Haben wir ein Rauschen in der Leitung?
Also, sag mal ganz leise.
Ja. Ich habe so einen Tropfen gehört.
Klingt so hier, hier. In dieser Spur hier. Ich kann jetzt selber auf die Spuren gucken. Merkt ihr?
In meiner Spur ist ein Rauschen?
Ja.
Ja. Ich verspreche euch, liebe Freunde.
Wir werden diese Spur so lange bearbeiten, dass ihr jetzt gerade nichts gehört habt.
Genau. Ist das geil oder was?
Wir werden alle unsere Lemminge da hinschicken und das alles bearbeiten lassen und deswegen ist die Soundqualität so brillant, wie ihr die gerade hört.
Ja.
Wir
sind in einem Raum. Das war eigentlich nur das, was du sagen wolltest, während dein Computer schon quasi runterfährt, wegen des stumpfen Gelabers. Ja,
der hat keinen Bock mehr.
Der hat keinen Bock mehr. Niemand schaut mich an. So, niemand beachtet mich. Ich würde gerne mit dir anstoßen, habe ich gedacht. Aber ich sehe, du hast dein Kaltgetränk eigentlich schon zu großen Teilen erledigt.
Zu großen Teilen, aber ich habe noch ein Fünftel übrig.
Ja, immerhin. Prost. Schön, dass wir uns sehen. Das ist ein rares Gut in diesen Zeiten. Das weiß nicht, wie lange das noch geht. Aber wir wollen ja nicht politisch werden. Ich hätte es nicht gedacht, aber möglicherweise wird dieser Quarantäne-Cast...
Nein,
wird er nicht. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Wir wollen auch
wenn wir das machen müssen, dann lassen wir uns aber von Herrn Laumann sponsern.
Ah ja, genau. Aber ich weiß gar nicht, was der das Land wird, oder? Ist er nicht von...
Es ist mir völlig egal, was der ist.
Aber wie könnte der uns sponsern?
Egal.
Bescheuerten Ideen? Okay, das ist für einen Quarantäne-Cast eigentlich gar nicht so schlecht.
Das Land NRW hat so viel Geld für irgendwas rausgehauen, dann können sie auch einen Quarantäne-Cast bezahlen.
Das ist ein Punkt. Ach Gott. Ich bin ein bisschen unkontrolliert hier.
Das ist echt, wenn wir auf Distanz aufnehmen, ist das ganz professioneller. Was ist denn da los?
Wir sehen uns nicht. Das tut uns gut, Anni. Das tut uns gut, wenn wir uns nicht sehen, auf jeden Fall.
Ja.
Auch der Konzentration. Ja, Laumann, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das möchte, auch imagemäßig. Ich meine, jetzt sind wir ja bei Laschet los.
Ja.
Also los ist ein großes Wort, weil Laschet wird glaube ich der nächste Zombie. Es ist so, zuerst war es Seehofer, der Wiedergänger der Politik. Ich glaube, Laschet ist der nächste Wiedergänger.
Nee, Merz ist der nächste Wiedergänger.
Nee, Merz ist kein Wiedergänger. Weißt du, von einem Wiedergänger muss ja auch irgendwie eine Art von Gefahr ausgehen. Merz ist so eine Lachnummer. Das ist so ein Running Gag, der immer wieder alle 5 Jahre auftaucht.
Ja, aber das ist ja auch die Strategie von Herrn Laschet. Das ist dieselbe Strategie, die Boris Johnson schon gefahren ist.
Ja, Boris Johnson
als erfolgloser Journalist. Es ist eigentlich exakt dieselbe Person. Als erfolgloser Journalist sich einfach so lang rumstümpern, dass keiner einen mehr ernst nimmt und dann so langsam die Leute irgendwie wegschießen, sodass man dann langsam an die Spitze kommt. Das ist
Könnten Boris Johnson und Friedrich Merz die gleiche Person sein? Ich meine,
Armin Laschet.
Ach so. Es hätte mir mit Friedrich Merz besser gefallen, weil der hat ja relativ wenig Haare und Boris Johnson hat ja dieses Perückenähnliche auf dem Kopf, wo ich immer denke, das ist so
ein... Ja, aber auch das ist ja Kalkül. Also niemand hat immer so die Haare. Das ist doch Kalkül. Also du kannst dir doch immer mit der Hand mal kurz da durchgehen und dann hast du sie wieder einigermaßen glatt.
Meinst du, er findet das cool?
Nee, der möchte dumm wirken, damit ihn keiner mehr ernst nimmt und er dann einfach machen kann, was er will.
Das ist die Trump-Strategie. Nee, Trump wollte nie dumm wirken. Nee,
Trump war dumm. Das ist ein Unterschied.
Ich glaube gar nicht, dass Trump dumm gewesen ist. Der hat eine andere Art von Intelligenz, vielleicht nicht, aber von Schleue.
Also so wie Karl Laumann.
So wie Karl die Bauernschleue. Ist Karl Laumann Bauer? Weißt du das? Nichts gegen Bauern übrigens. Also ihr seid das Rückgrat unserer Nation.
Das ist richtig.
Ja.
Wir haben uns jetzt schon ziemlich viele Feinde wieder gemacht in diesen ersten paar Minuten. Sollen wir jetzt vielleicht zu den News kommen?
Aber wollen wir das so schnell durchziehen? Guck mal,
es ist schweineheiß hier in diesem Raum.
Findest du es warm hier?
Ja. Ja. Ja.
Seitdem die Tür zu ist, ne?
Ja.
Wir können die Tür auch wieder aufmachen.
Nein. Da hinten ist irgendein Sushi-Laden oder sowas. Da schreien die ganze Zeit irgendwelche Japaner rum.
Nee, Chicken Wings ist jetzt. Chicken Wings.
Chicken Wings. Ja, Sushi vielleicht schreien trotzdem Japaner.
Warum? Chicken Wings ist, Sushi ist tot, also nicht an sich, sondern, also ich hoffe, dass Sushi tot ist, auch wenn es roh ist. Der Sushi-Laden ist schon vor der Pandemie gegangen, von uns gegangen, und zwar in die Zülpicher Straße irgendwo.
Wir wollten ja eben Burger essen.
Wir wollten eben Burger essen, ja. Und Burger sind auch gegangen.
Ja.
Aber ging halt nicht. Also genau. Burger wären für uns gegangen, aber ging halt nicht.
Nee, auch dieser Laden hat irgendeine dieser Naturkatastrophen nicht überlebt.
Aber tatsächlich, also um die Sushi-Geschichte zu Ende zu erzählen, das war wirklich ein sehr netter Sushi-Laden. Also das war auch ein sehr...
Sagt man Sushi?
Sushi sagt man, glaube ich, ne?
Sushi. Ich habe immer Sushi mit weichem S gesagt.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wo Sushi herkommt. Sushi.
Sushi.
Es klingt
macht von so. Zini, von Spaß am Dienstag.
a long time ago. Ja, es war auf jeden Fall sehr nett und die sind dann irgendwann
weiter. Ich habe so viel Hall auf meiner Stimme, was ist denn da los?
Oh Gott, Himmel, Herrgott. Ja, du fummelst da zu viel an deinem Headset rum. Es wird Zeit, dass ich hier wieder ein ordentliches Mikrofon für dich aufbaue.
Ja,
dann klingst du auch so geil wie ich.
Ja.
Ja.
Punkt.
Gut. Der ist auf jeden Fall, jetzt hat sich vergrößert. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wo. Ich habe ihn nie gefunden auf der Zürcher Straße. Aber jetzt hier in der Pandemie eingezogen, nebenan ist ein Chicken Wings und Pommesladen und Coleslaw gibt's auch. Es ist ja nicht einfach irgendwie Krautsalat oder sowas, sondern es ist Coleslaw. Und der macht alles selber und es soll ziemlich gut sein.
Chicken Wings, Coleslaw, Krautsalat, Pommes.
Ja.
Also Pommes geht immer, aber es klingt jetzt für mich nicht so super attraktiv, muss ich sagen.
Ich glaube, ich habe es auch noch nicht probiert tatsächlich, aber ich glaube, ich bin jetzt auch echt nicht der größte Chicken Wings Fan. Also irgendwie verschwindet Fleisch sowieso zunehmend irgendwie aus meiner Wahrnehmung. Aber ich glaube, er kann das gut, weil er hat ein Konzept dahinter und Ahnung, glaube ich. Ich glaube, er kann das gut.
So, jetzt müsst ihr langsam mal rausfinden, wo denn das Studio ist, in dem wir gerade sitzen.
Was nicht so richtig schwer ist, weil es steht auf unserer Webseite.
Hättest du das jetzt nicht gesagt, hätten Leute zumindest noch gesucht und hätten zumindest diesen Laden gefunden und wären da vielleicht essen gegangen, dann hätten wir wieder eine gute Tat getan für einen Gastronomen in unserer Gegend.
Aber das haben wir doch damit gerade getan. Wir haben es quasi einfacher gestaltet. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ihr in Köln seid.
Aber so, ich habe ausgetrunken. Können wir jetzt langsam endlich mal
in Medias Res gehen? Gehen wir. Machen wir Schluss für heute. Andi hat ausgetrunken, das war's.
Sag nur 5047 Wörter, mein Freund.
Okay, pass auf. Also wir wollten eigentlich diese Sommerwetten das Folge machen. Die das machen wir jetzt nicht. Die machen wir jetzt einfach nicht. Wir machen Fakten.
Weil Michelle Hunziger und
Sarah Nuro
Simply Red nicht konnten.
Achso. Simply Red gehen eigentlich nicht, genau. Das ist eigentlich der Standardgast in den letzten 20 Jahren Wetten, das gewesen. Ja. Ne? Ja. Gibt es den eigentlich noch?
Bestimmt.
Ja. Ich habe den irgendwann mal gesehen, da sah er so ein bisschen aus wie Bonnie Tyler. Also wie Bonnie Tyler vor 20 Jahren. Gibt es Bonnie Tyler eigentlich noch?
Ja. Mit Sicherheit.
Ja. Fakten.
Fakten.
Gibt es einen Jingle eigentlich zu News? Wenn ja, dann...
Es gibt einen News-Jingle.
Ah ja, guck mal. Wir haben den, ich habe den verlegt quasi im Homeoffice. Ja?
Und jetzt hast du ihn wieder gefunden.
Und hier in unserem professionellen Megastudio gibt es tatsächlich einen News-Jingle.
Hau raus.
Soll ich den mal spielen einfach so?
Hau raus.
Ich weiß gar nicht, was passiert dann, wenn ich ihn spiele. Aber ich drück mal drauf.
Ein bis zwei News.
Oder möglicherweise auch acht oder neun News, aber das sind Details.
Möglich.
Also du hast vieles vorbereitet, 1287.000 Wörter,
richtig,
hast du gesagt. Und
5047.
Ach du Heiliger. Gibt es so eine Art von Choreografie, die du dir überlegt hast? Oder?
Nö, es ist wie immer, du kannst dir einfach irgendein Thema wünschen und ich werde dir darüber was erzählen.
Ach, ist das aufregend. Also
am besten Star Trek-Thema.
Ein Star Trek-Thema, okay, das wird schwierig, da habe ich nicht so viel Ahnung von. Wo fangen wir denn da an?
Sollen wir mit was Überraschendem anfangen, wo du jetzt gerade noch so ein bisschen lost bist?
Über Lost können wir auch reden. Es gibt so einen neuen Film hier von diesem
M. Night Shyamalan.
Shyamalan, so heißt er.
Shyamalan.
Da ist noch ein N hinten dran, ne, der The Sixth Sense gemacht hat.
Old heißt dieser Film. Und in diesem Film leben plötzlich Menschen auf einem Strand und auf diesem Strand werden sie plötzlich älter. Schnell.
Es gibt also gar keinen
immer älter. In
The Sixth Sense.
Doch.
Aber bei
Sixth.
So, ja. genau, die werden schnell älter und können nicht.
Das ist übrigens das Discovery Panel, Leute. Das ist kein Problem. Also ihr müsst beim Discovery Panel einfach immer ein bisschen so abziehen, dass wir einfach dumm sind. Und wenn ihr das abzieht, dann könnt ihr auf den Kern kommen und der Kern ist irgendwie was mit Star Trek.
Das Gute ist, dass in dieser Folge wieder Showmarks, Kapitelmarken eine große Rolle spielen
können. Sagen wir aber ungefähr im Moment, wie lang zu spät? 14 Minuten.
Ja. Schade.
Schade.
Auf jeden Fall, hast du was über den Film gehört?
Also Old?
Über Old, genau.
Also, Ich hab mir angewöhnt, über Shyamalan-Filme nicht vorher irgendwas zu hören oder zu lesen.
Ja.
Ich bin einmal in The Happening gegangen.
Ja.
Mark Wahlberg, auch ein Shyamalan-Film. Und bei Shyamalan-Filmen ist es ja meistens so, dass der Twist das Entscheidende im Film ist. Alles andere ist eigentlich uninteressant.
Ja.
Wenn du diesen Twist einmal gesehen hast, dann kannst du den Film vielleicht nochmal angucken, um irgendwelche Hinweise zu entdecken, ja, oder sowas.
Ja, das ist spannend, genau.
Aber es ist vorbei.
Ja.
Und diesen Film, da bin ich reingegangen, habe mich total drauf gefreut und auf der Brücke in Richtung Cinedome, ne, hier in Köln. Ne?
Ja.
Das ist so eine kleine Brücke über so einen kleinen See.
Ja.
Und da bin ich drüber gegangen und mitten auf dieser Brücke kam jemand entgegen
ja.
und rief, und in dem Film ist es irgendwann so. Und
nein, nicht ernsthaft. Ernsthaft.
Es war halt irgendwie der erste Tag, in diesem der Film lief, und der war relativ stark in den Medien. Das heißt, es war relativ klar, dass die Leute, die da jetzt gerade über diese Brücke kommen, wahrscheinlich in eine Vorstellung von The Happening gehen. Ja, da hat nicht mehr so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also der Film war auch nicht so wirklich gut, aber mit, wenn du den Twist weißt, war er noch ein bisschen schlechter.
Das ist ja offensichtlich ein Problem bei Shyamalan-Filmen allgemein, dass er relativ viel Ausschuss produziert, bis er wieder was Gutes macht. So, also es gibt, glaube ich, relativ viele durchschnittlich schlechte Filme. Also ich habe mich mit seinem Oeuvre noch nicht so wirklich beschäftigt.
Ich weiß nicht, ich mochte Science und ich mochte The Village. Da war ich aber bei beiden Filmen, glaube ich, schon relativ allein damit.
Hast du euch da betrunken?
Nee. Die Trilogie von The Sixth Sense, da habe ich tatsächlich nur The Sixth Sense gesehen. Aber es gibt ja noch Glass und Split, glaube ich, heißen die anderen beiden.
Ist Glass der mit Samuel Jackson?
Ja. Der kommt aber, glaube ich, in The Sixth Sense auch schon vor, ganz am Ende.
Weil der war gut, glaube ich. Also da erinnere ich auf jeden Fall mich an Atmosphäre, also an eine dichte Atmosphäre.
Ja, das kriegt aber eigentlich immer ganz gut hin.
Ja, genau. Lower Decks.
Du willst mit Lower Decks anfangen?
Ich dachte, wir fangen mal mit Lower Decks an, weil Lower Decks passiert ja schon sehr bald und dann könnte das doch irgendwie ein ganz guter Startpunkt sein, oder?
Fangen wir mit Lower Decks an. Ich kann leider hier, ich habe so ein Touchscreen jetzt hier, das kann ich nicht so
voll, richtig. Es ist voll Hightech hier. Andi ist voll im Hightech, das Highlighter angekommen. Ja, weil hier genau. Alles zusammenfällt, aber bei ihm glänzt alles.
Also wir gehen bei Lower Decks ein bisschen chronologisch vor, weil es auch einen Trailer gibt.
Ja.
Aber am 12. Juli kam erstmal ein kurzer Clip zu Lower Decks und den könnt ihr euch mal angucken, den habe ich hier drunter verlinkt unter dieser Folge, hoffentlich.
Warum reden wir eigentlich über so viele News, was ist eigentlich passiert in der letzten Zeit?
Nicht so viel, es war San Diego Comic Con.
Ach so.
Mit Star Trek Panels. Aber da waren, das war jetzt auch nicht so viel Star Trek. Ich muss dir gleich noch von einer anderen kommen.
War die live? Also war das virtuell?
Die war virtuell. Mhm. Größtenteils, glaube ich. Sie war. Ich weiß es nicht. Also die Panels, die ich gesehen habe, waren virtuell. Ob die jetzt komplett virtuell war, weiß ich wirklich nicht. Hm. Aber ich erzähle dir gerade noch was anderes, ja. Bevor wir zu Lower Decks kommen. Ich erzähle dir nämlich von einer anderen Con, die jetzt bald kommt.
Ja.
Es ist nämlich die sogenannte Star Trek Las Vegas Convention, beziehungsweise die heißt dieses Jahr anders. Die heißt dieses Jahr 55-Year Mission Tour. Weil die von irgendeiner anderen Firma ist und die hat irgendwie davor noch, steht noch irgendwas. Weiß ich nicht. So.
Gewagt, den Namen komplett zu ändern.
Ja, keine Ahnung. Die haben allgemein irgendwie das Konzept komplett geändert von den Conventions, wie auch immer. In diesem Jahr ist sie vom 11. bis 15. August.
Ja.
Das heißt schon bald.
Ja.
Und es gibt 109 Star Trek Gaststars.
Was?
So, ich zähle jetzt auch nicht alle auf.
Hä? 109? Also die Putzkräfte mit rein.
Ich sag dir erstmal, wer hat abgesagt, ja?
Okay, ja.
Abgesagt haben zunächst mal Martin Green, das ist die Michael Burnham aus Discovery.
Ja.
Rebecca Romijn, das ist die Number One aus Strange New Worlds.
Ja.
Doug Jones, ne, der Saru aus Discovery.
Ja.
LeVar Burton, ne, der Geordi LaForge aus TNG. Alexander Siddig, das ist der Bashir aus DS9. Robert Duncan McNeil, das ist der Tom Paris aus Voyager,
ja.
Jonathan Frakes hat abgesagt, ja. Ne, der, das ist einfach Jonathan Frakes. James Frain.
Das ist geil. Jonathan Frakes ist halt einfach Jonathan Frakes, ja.
James Frain ist der Sarek aus Discovery, ja. Emily Coates ist die Detmer aus Discovery,
ja.
Arian Ola Deyo ist die Lieutenant Owashiken,
ja.
Aus Discovery. Michael Dorn, der Worf.
Ach.
Aus TNG und DS9, Ethan Phillips, Neelix aus Voyager, Marina Sirtis, die Troy aus TNG und Wilson Cruz, der Dr. Culber aus Discovery. Das sind die Leute, die eigentlich zugesagt hatten und abgesagt haben. So.
Okay.
Allein die wären schon eine unglaublich gute Convention.
Das stimmt allerdings, so, ja. Ne?
So. Okay, wir gehen mal durch.
Aber ich habe gerade, während du das gesagt hast, habe ich gerade überlegt, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Menschen gibt und ob die vielleicht gerade irgendwie was zusammen machen. Und habe gerade irgendwie bei ein paar Leuten gedacht, irgendwie Lower Decks möglicherweise, aber das ist ja alles schon abgedreht
das
und
ist
fertig. Genau.
Das sind einfach beschäftigte Leute, ja. Ehrlich gesagt. Also ja. Das sind die, die wirklich noch im Business sind, die gerade irgendwas machen. Ja. Also bei den meisten sind es tatsächlich auch Professional Issues, das steht immer dabei. Ne? Ja. Bei manchen sind es auch Personal, keine Ahnung, darf man jetzt auch irgendwie mal
Familienfeier oder so. Termin absagen, ja genau. Bitte, ja.
So, von TOS sind da.
Ja.
William Shatner.
Ach.
ne, mit seinen 91 Jahren jetzt.
Krass.
Also der Captain Kirk, muss man die TOS-Leute, muss man die noch benennen?
Weiß ich nicht, weiß nicht genau. So genau.
George Takei, Nichelle Nichols und Walter Koenig.
Ja.
Also im Prinzip alle, die noch leben,
ja,
von der Stammbesetzung. Was ist hier los?
Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, im Innenhof wird ein Huhn geschlachtet. Die machen mal Chicken Wings.
Gott. Ja, genau. So, von TNG kommen Brent Spiner, also Data,
ja.
Denise Crosby, also Tasha Yar, Gates McFadden, also Beverly Crusher, John Delancey, also Q, und Jonathan Del Arco, Hugh.
Ja.
So, das sind die wichtigsten. Ne? Mhm. Ich zähle nicht alle auf. DS9. Armin Shimmerman,
Quark.
Andrew Robinson,
Garak,
richtig. Casey Biggs,
sag's mir.
Damar,
ah.
Chase Masterson,
Dingsbums hier von Dingsbums.
Lita,
danke.
Sirok Lofton,
Jake
Sisko, genau. Ja. James Darren,
sag's mir.
Vic Fontaine,
ach, James Darren heißt er.
Jeffrey Combs,
hier Wayun.
Wayun, genau.
Und 350 andere, ja.
Genau. Und Schran von Enterprise und so. Mark Alamo.
Guldukat.
Guldukat, genau. Max Grudenschik.
Warum mache ich das denn jetzt, wo ich mir überhaupt keinen Namen merken
kann?
Ist gut,
das ist Übung. Max Grudenschik.
Du jetzt.
Rome.
Danke.
Rome. Nana Visitor.
Kira.
Kira, genau. Nicole de Boer.
Esri.
Exakt. Penny Johnson Gerald.
Wow, wer ist das?
Cassidy Yates und bei Orville in der Hauptbesetzung.
Ja, die ich sehr gerne sehe, tatsächlich. Ja. Ja.
Robert O'Reilly.
Sag's mir.
Augen wie Özil.
Was? Augen wie Özil?
Augen wie Özil.
Morn?
Nein, Gauron. Mann.
Ach so.
So.
Oh Gott.
Und Terry Farrell.
Ja, hier, nochmal Dex.
Genau, nochmal Dex.
Also die richtige Dex. Oh,
also, da fehlt eigentlich niemand bei DS9, ehrlich gesagt. So.
Ist ja unfassbar, wie haben die das gemacht?
Ich weiß es nicht.
Ach so, also bei 55 Jahren Star Trek haben die jetzt gesagt, irgendwie, dann kommen wir halt alle oder was.
Genau, bei Voyager haben sie Jerry Ryan, Garrett Wang, Robert Beltran, Roseanne Dawson und Tim Russ. Also auch hier die Top, die Hauptbesetzung.
Fast die komplette Brückencrew.
Genau, außer Robert Jane Duncan Way. McNeil, also Tom Paris, der ist, aber Robert Duncan McNeil produziert immer.
Ja.
Der hat gerade auch wieder zwei Serien. Der ist quasi nicht zu bekommen.
Aber über den müssen wir ja eh gleich noch
reden. Genau, über den müssen wir noch ein bisschen reden. Und genau, Janeway ist auch nicht dabei. Von Enterprise, Anthony Montgomery, also das ist der Travis Mayweather. Connor Trainier, das ist der Trip. Dominic Keating ist der, ich vergesse immer seinen Namen, der Waffenguy.
Ich will Mark sagen, warum das denn, Trip? Und, oh Gott, ist das peinlich.
Ja, es ist total peinlich, aber ihr wisst natürlich wieder Bescheid.
Ja.
John Billingsley, der Dr. Phlox, und Vaughn Armstrong, der Admiral Forrest, ist auch da. Überlegst du noch?
Ja.
Okay.
Machen wir weiter.
Oh, gut. Also von Discovery kommen Anthony Rapp, Blue Day Barrio, David Ajala, Kenneth Mitchell, Mary Chifo, Mary Wiseman, Noah Everbach-Katz, Odette Fear, Patrick Kwok June, das ist Reese, und Shazad Latif.
Also eigentlich auch nahezu alle, die eine Rolle gespielt haben oder spielen noch.
Genau. Also kann auch wirklich sagen, alle Hauptdarsteller. Und von Picard kommen Evan Evergora, Isa Briones, die auch singen wird bei einem Orchesterauftritt mit Jeff Russo. Das finde ich ziemlich geil. Und Michelle Hurt. Also
Isa Briones, Wasch.
Isa Briones ist nicht Wasch, sondern Dash.
Dash,
Dash und Dash. Soji.
So, nicht Wasch.
Genau. Und die hat ja das Blue Skies am Ende von Picard gesungen.
Ja. Ne? Ach, Gänsehaut.
Und wird sie hier auch nochmal tun.
Oh, da wäre ich gerne bei. Russo. Verdammt mal.
Special Guests außerdem noch Brandon Brager, Dan Curry, David Livingston. Das ist, sind so, also Dan Curry ist Special Effects Mann von DS9 gewesen. David Livingston ist der Hauptregisseur von Star Trek, kann man sagen.
Ja.
Denise und Mike Acuda.
Das sind so totale Nerds, ne?
Genau, und Prop-Bilder und sowas, ja. Ne? Also die haben alles Mögliche gebaut im Hintergrund. Jeff Russo und Dennis McCarthy, die machen, wie gesagt, Musik.
Ja.
Dennis McCarthy ist ein alter Musikmacher, ne? Von den alten Serien teilweise. Und Jeff Russo hat eben die neuen Serien alle gemacht. Jerry Taylor, die unglaublich viel geschrieben hat bei DS9, die hatten wir auch schon ein paar Mal, Rod Roddenberry, natürlich als Sohn von Gene und auch Produzent mittlerweile. Ronald B. Moore, der hat, glaube ich, auch Special Effects oder was hat er gemacht?
Das weiß ich nicht.
Oder Props die ganze Zeit? Weiß ich nicht genau. Er war auf jeden Fall bei DS9. Nee, er war in allen 90er-Jahre-Serien. Ronald B. Moore war immer dabei. Ronald D. Moore ist ein super Autor. Heute auch von beispielsweise For All Mankind macht er gerade.
Ja, genau. Dritte Staffel.
Genau, davor war Outlander. Ich glaube, die läuft aber auch noch. Und Battlestar Galactica natürlich.
Ja.
Aber auch eben DS9 ganz, ganz viel.
Wo findet das statt?
In Las Vegas, genau.
Ah, in Las Vegas, okay. Kriegen wir noch ein Ticket?
Ja, 11. bis 15. August ist halt knapp. Ich kann da auch nicht. Aber möchte ich ehrlich sagen.
Ja, da muss man sich irgendwas einfallen lassen, oder? Also ich mach da auch Urlaub, aber mein Gott, dann wen interessiert die Familie?
Jetzt haben wir jetzt gerade wieder irgend so ein Geräusch.
Nee, das ist der Rechner, mach dir keine Sorge.
Okay,
das
hört man nicht. Ja, okay. Ja. Nee, also ich wäre gern da, aber das werden wir nicht mehr hinkriegen. Aber ich schätze fast, dass wir da auch wieder ein paar Panels irgendwie in einem Livestream bekommen oder sowas. Man kann aber wahrscheinlich irgendwas kaufen oder so.
Ja.
Und ich glaube auch fast,
crazy shit, ey.
Ich glaube auch fast, es ist zwar keine offizielle Star Trek Convention, wie gesagt, die heißt jetzt auch nicht mehr Star Trek Las Vegas Convention, sondern irgendwas 54-Year Mission Tour, weil sie keine offizielle Star Trek Veranstaltung ist. Trotzdem glaube ich, dass da ein bisschen was bekannt gegeben wird. Eventuell auch zum 55-jährigen Jubiläum am 8. September.
Ja.
Aber da müsst ihr natürlich nicht auf irgendwelche StarTrek.com-Seiten gehen, sondern natürlich nur auf Raumschiff Eberswalde.
Ja, aber hallo,
liebe Leute.
Das ist the place to be.
Yes.
Ja, vielleicht hören wir es doch. Was hat denn der Rechner gerade so?
Weiß ich nicht.
Ist es der Rechner? Ist der Rechner, ne?
Ist mein Rechner?
Was? Nein. Der andere. Oder? Also der unten steht zu deinen Füßen.
Ach, der?
Ja.
Okay.
Ich meine, der macht doch nichts. Der kann sich doch zurücklehnen.
Kann sich eigentlich zurücklehnen.
Ist da alles gechillt?
Naja, gut, das kriegen alles unsere und die Post-Pro. Wir fixen den Post.
Genau, wir fixen den Post.
Ja, das wollte ich dir noch ein bisschen erzählen. Also diese, das wird immer lauter, ne?
Ich habe gerade gedacht, ich mache mal den Browser zu, dann wird es vielleicht gechillter, aber, guck mal, jetzt geht's wieder runter.
Ich finde auf jeden Fall, diese Convention, die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, ob ihr da irgendwas sehen könnt. 11. bis 15. August, wie gesagt.
Ist ja unfassbar.
Genau. Creationent heißen die, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe auch leider kein Internet mehr hier.
Echt nicht?
Nee.
Könntest du dich einloggen.
Ja, brauche ich jetzt auch nicht genau. Aber ich wollte dir auf jeden Fall sagen, diese Convention, die sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Aber um wieder überzuleiten zu dem, was du eigentlich gefragt hattest. Ja, es gab auch Conventions, bei denen Trailer gezeigt worden sind. Unter anderem der Lower Decks Trailer. Dazu kommen wir aber später, denn erstmal haben die am 12. Juli, einen Monat bevor Lower Decks jetzt bald startet, ne, 12. August startet es ja, dazu später auch noch was, haben sie einen kurzen Clip rausgehauen. Geht nur ein paar Sekunden.
Ja.
Und im Endeffekt geht es um eine Verfolgungsjagd mit einem Dune-Buggy durch eine Mall.
So. Cool.
Aber natürlich gibt es wieder Anspielungen.
Mhm.
Ohne Ende. Die Mall ist offensichtlich auf einer Raumstation, an der sind verschiedene Schiffe angedockt. Wir sehen einen Makiki Rider, wie der von Chakotay in Caretaker. Ne?
Mhm.
Wir sehen zwei Parliament-Class-Schiffe. Die hatten wir in der ersten Staffel von Lower Decks zum ersten Mal gesehen. Das sind zwei Warp-Gondeln, aber etwas verschränkter als die Enterprise. Sie sind mehr an der Seite als hinten. So.
Mhm.
Zwei andorianische Schiffe, warum auch nicht. Zwei Daedalus-Class-Schiffe, die kennst du auch. Hast du garantiert schon mal gesehen, mit zwei Warp-Gondeln und vorne so einer Kugel dran.
Ja, klar, kenne ich, so. Ja.
Gab es bislang aber im Kanon tatsächlich nur als Modell.
Mhm.
Und zwar im Klassenraum und später auf dem Schreibtisch von Benjamin Sisko auf DS9.
Ach, geil.
So. Mhm. Ne? Also auch da schon wieder ein relativ tiefer Cut da rein. Es ist eine ganz kurze Jagd. Mariner und Bäumler flüchten vor der Security und dabei durch ein Aquarium mit Fish-People, die sich wehren und sagen, we are not people. So. Die Fish People sind Antidien aus der TNG-Episode Manhunt. Das waren Telepathen.
Mhm.
Alexandra Troy hat über die damals gesagt, das letzte Mal, als ich sowas gesehen habe, wurde es mir auf einem Teller serviert. Speaking about Speziesismus.
Ja.
Mhm. Als Bäumler dann die Security bemerkt, schreit er im Hintergrund fallen dabei kleine Data-Action-Figuren um. So. Und sie fahren unter anderem an einem Lokal namens Lucky for Rangy vorbei, beziehungsweise brechen genau da durch das Fenster. Außerdem sehen wir wieder ein paar Aliens, zum Beispiel einen Gorn. Mhm. Das Spannendste ist natürlich, dass Bäumler und Mariner da wieder zusammen sind.
Ah, stimmt.
Und wenn man genauer hinguckt, ja, die haben so Ausgehuniformen, so Paradeuniformen an.
Ja.
Aber man sieht auch Rangabzeichen und Bäumler ist wieder Fähnrich. Der war ja Lieutenant Junior Grade am Ende der Staffel 1.
Ja.
Und das ist so das Erste, was uns dieser kleine Clip verraten hat. Bäumler wird auf jeden Fall wieder degradiert.
Also es, ne, irgendwie ist es ja auch, also es ist ja ein schönes Gimmick, dass die auf irgendwie zwei unterschiedlichen Schiffen unterwegs sind, aber irgendwie, ja, also ich habe schon gedacht, es wäre schade, wenn das dann hinterher zwei, also weiß nicht, vielleicht jetzt auch schön werden können, aber irgendwie, die müssen zusammen sein, oder?
Ja, ich bin gespannt, wie lange wir die Titan sehen werden. Also die Titan mit Captain
Riker.
Captain Jonathan Frakes.
Ich finde auch,
wir sollten aufhören, den Riker zu nennen. Das ist einfach Jonathan Frakes.
Ja, der sollte auch in Star Trek umbenannt werden.
Ja. Genau.
Also ich tippe mittlerweile darauf, dass das vielleicht nur die erste Folge ist oder die ersten zwei Folgen. Vielleicht sogar nur die erste Folge.
Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es noch ein bisschen länger gehen wird. Ja. Aber schauen wir mal. Es war auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr schöner kleiner Clip und zeigt auch, dass sie da weitermachen, wo sie in Staffel 1 aufgehört haben. Mhm. Nämlich einfach Spaß für Trekkies zu machen. Das hat ja auch gut funktioniert, also warum nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube nämlich, dass zum Beispiel Prodigy, darüber werden wir gleich noch reden, einen ganz anderen Weg geht. Aber können wir gleich mal gucken.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes können wir das gucken.
Ja, Lower Decks hat auf jeden Fall einen Weg genommen, der sich, glaube ich, eher an Star Trek-Fans richtet, als an Neuansteiger ins Genre.
Ja, glaube ich auch. Aber das ist auch, ich glaube, das ist auch einfach das Geheimnis des Erfolgs. Das Geheimnis des Erfolgs dieser Serie. So. Und ich glaube, das musst du halt auch erstmal schaffen. Und das haben die in der ersten Staffel wirklich gut geschafft. Also, dass auch wirklich so ein kompliziertes Fandom, wie die Star Trek-Fans ja durchaus auch sein können, so wohl wollen mit einer neuen Serie umgehen und dann halt auch noch tatsächlich es gelingt, die zu füttern. So, ja, also ja, das ist schon, also ich hätte tatsächlich vorher nicht gedacht vor dieser Serie, dass sowas funktionieren kann.
Ja.
Also ja. Ich finde, da haben sie gut vorgelegt und können sie gerne so weitermachen.
Und sich mit Mike McMahon natürlich auch einen wunderbaren Typen reingeholt, ne, der so richtig Bock auf Star Trek hat und das merkst du in allem, was er sagt.
Ja, vielleicht ist auch das Geheimnis, dass es halt einer von ich will gar nicht sagen uns, aber ne, dass es quasi einer aus der Bubble ist. So, ne?
Ja. Also, ja, es ist doch, es ist einer von uns.
Ja.
Also sicherlich noch ein bisschen mehr nerdig, aber ja, das ist auch also, gut so. Hm?
Ja, ich wollte nicht ihn nicht dazu zählen. Ich habe kurz überlegt, ob wir uns dazu zählen.
Nein, aber es ist schon ganz, ganz toll. Und
ja, ist es.
Ich fände es trotzdem mal spannend. Vielleicht könnt ihr da draußen mal irgendwie mitreden. Kennt ihr irgendwen, der Lower Decks guckt, obwohl er noch keine andere Star Trek-Serie gesehen hat?
Fände ich auch interessant.
Fände ich total spannend, ob das funktionieren kann.
Also wahrscheinlich können die Storys schon auch irgendwie funktionieren, aber vielleicht sind sie dann auch ein bisschen zu flach am Ende. Ne?
Weil ja, es ist flach ja schon, und vielleicht auch langweilig teilweise. Ja.
Es ist ja schon viel Insider. Ne?
Ja, ja. Gut. Die ersten beiden Folgen heißen Strange Energies und Kayshon His Eyes Open.
Oh.
Zu diesem zweiten Titel können wir gleich noch was sagen.
Ja.
Das waren auf jeden Fall schon Infos, die wir auf der San Diego Comic-Con bekommen haben, wo es dann eben ein Panel gab zu den animierten Serien. Mhm. Eine Stunde zu den animierten Serien, das heißt gar nicht mehr so viel.
Ja.
Strange Energies, diese erste Folge läuft am 12.8. in den USA. Und, das war eine relativ starke Neuerung der letzten Tage, am 13.8. in Deutschland.
Juhu!
Sofort am Tag nach der US-Ausstrahlung kriegen wir es in Deutschland zu sehen.
Wir können es alle zusammen gucken. Ist das großartig oder was?
Ich sage bewusst in Deutschland, obwohl wir natürlich mit der Eurovisionshymne am Anfang schon alle reingeholt haben, die rund um Deutschland auch sind. Ich weiß allerdings nicht, wie es in der Schweiz aussieht, Leute.
Oder
es
Österreich?
Österreich scheint es auch zu bekommen am 13.8., aber ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht. Hm. Ich weiß, dass es in der Schweiz in der Staffel 1 schon ein paar Probleme gab, die überhaupt zu sehen. Ich hoffe, Leute, dass ihr in der Schweiz das irgendwie auch zu sehen bekommt. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwie mit einem VPN einen deutschen Netflix-Zugang, Amazon-Zugang holen könnt oder sowas.
Ja, wahrscheinlich geht das schon. Also, ja. Also es geht ja, ist die Frage, ob es legal ist, aber ja. Das sind Fragen, die wir nicht beantworten können, müssen oder dürfen.
Ihr,
aber vielleicht wisst ihr auch was darüber. Genau. Also wenn ihr in der Schweiz seid und irgendwie wisst, ob das bei euch gestreamt wird, dann sagt doch mal Bescheid, dann gehen wir das weiter.
Über Free TV haben wir bei Lower Decks weiterhin nichts gehört. Es gibt eine Blu-ray von der ersten Staffel. Die könnt ihr euch kaufen.
Ja.
Die zweite Staffel läuft tatsächlich nur im Pay-Per-View oder Pay-TV, das heißt bei Amazon Prime Video.
Ja, aber in der Flat.
In der Flat, ja. Wenn man denn Amazon Prime Video Kunde ist.
Ja, ja, genau.
Ich bin das zum Beispiel nicht mehr.
Ah. Okay.
Aber im Haushalten-Account, das heißt, ich kann mich da wahrscheinlich einloggen. So, aber man muss sich immer dazu sagen. Ich finde, man soll nicht mal sagen, ja, das ist frei verfügbar. Nee, es ist nur frei verfügbar für die Leute, die halt einen Amazon.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und bei Amazon finde ich es auch noch besonders tricky, weil die ja immer mit so Jahresaccounts locken. Ne? Also ich glaube, du kannst es schon auch für einen Monat, ich weiß gar nicht, was dann kostet, 8 Euro, 7 Euro, keine Ahnung. Aber die locken ja immer mit diesen 50, 60 Euro Jahresaccounts und ne, dann das ist halt irgendwie schon, also dann 60 Euro.
Ich glaube, der ist mittlerweile teurer.
Ja?
Ich glaube, der kostet mittlerweile ordentlich mehr.
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr so ganz genau, weil ich schon lange keine Kontrolle mehr über meine Finanzen habe.
Das ist ein anderes Thema.
Aber es ist ein anderes Thema, genau. Nee, ich habe tatsächlich länger nicht mehr darauf geachtet, was da von meinem Konto abgeht. Und habe aber letztens noch darüber nachgedacht, dass ich da mal optimieren muss. Aber das ist auch ein anderes Thema, weil es werden ja immer mehr Streaming-Anbieter, ne? Und ich wollte eigentlich nur mal kurz in Apple TV Plus reingucken.
Ja, das Schöne ist, Apple TV Plus kriegst du ja immer kostenlos. Es gibt immer irgendein Angebot, um das kostenlos zu bekommen.
Ist das so?
Ich habe für Apple TV Plus noch nie Geld bezahlt. Ich habe das jetzt seit anderthalb Jahren. Ich habe mir übrigens auch kein Apple-Gerät gekauft.
Krass.
Jetzt gerade habe ich es, glaube ich, ein halbes Jahr über die PlayStation 5.
Krass.
Kostenlos.
Nee, ich habe
was ist das schon wieder für ein Geräusch?
Das ist der Rechner.
Diese Geräusche hier immer.
Es ist schön, dass du da bist, Andi.
Ich bin es nicht mehr gewohnt, hier irgendwie in so unprofessionellen Umgebungen.
Nein, das ist unser Studio.
Das ist unser Studio. Und genau, und es wird immer besser. Wir brauchen hier einen neuen Lüfter für diesen Rechner hier.
Es ist halt leider in den letzten anderthalb Jahren alles ein bisschen was zusammengefallen, aber wir schwingen bei Gelegenheit mal den Besen und dann machen wir das
alles. Es war bestimmt auch Staub schön. Im Lüfter.
Ja, auch das könnte gut sein. Es war wirklich so ein bisschen hier reinkommen, war so ein bisschen wie Spinnweben wegmachen und.
Aber die Lampe war noch an.
Aber die Lampe war noch an. Sicher ist sicher.
Hat mich gehalten,
ja, ist gut. Genau, das Studio mag es nicht im Dunkeln.
Ja. So, du wolltest gerade irgendwas sagen? Oder? Du wolltest gerade noch irgendwas sagen?
Ich wollte auf jeden Fall optimieren. Also ich habe tatsächlich für Apple TV Plus, ich wollte es nur einen Monat gucken für Mankind. Ich habe es auch einen Monat durchgesuchtet.
Hast du denn auch Ted Lasso geguckt?
Ja, natürlich. Und es gibt ja die zweite Staffel Ted Lasso und jetzt hänge ich drin, weißt du? Und jetzt habe ich drei Streaming-Anbieter und es geht halt nicht. Also es geht so nicht weiter.
Ja, aber die zweite Staffel Ted Lasso, die das sind ja auch jetzt nur irgendwie 13 Wochen oder sowas, dann ist es wieder vorbei. Oder 10 sogar nur.
Ja, yeah, that's not my point. Es sind, oder that's my point. Ach, was auch immer.
Du kannst uns The Morning Show auch gucken.
Ich weiß, das kommt ja dann auch im September schon wieder. Da habe ich auch die erste Staffel schon geguckt. Also, und dann hängst du halt drin.
Ich muss dir gleich noch was über.
Ich habe das Gefühl, guckst du Netflix noch? Ich habe das Gefühl, ich könnte Netflix einfach mal abbestellen.
Ja, Netflix habe ich auch gerade sehr, aber da ist jetzt gerade die neue Staffel How to Sell Drugs Online Fast rausgekommen.
Ja, das stimmt.
Die will ich wiederum sehen. Und bald kommt Discovery da.
Ja, das ist auch ein Problem. Außerdem gucken die Schwiegereltern damit.
Ja.
Ich kann es ja eigentlich einfach abstellen.
Meine Schwestern.
Ist das eigentlich legal? Ja, ne? Familien.
Ich glaube nicht.
Bums, Account,
ich glaube nur Haushalt.
Haushalt? Ist doch ein Haushalt, oder?
Aber
ihr seid im gleichen Haushalt aufgewachsen.
Immerhin. Aber ich meine, das wird ja auch niemand erfahren. Wir machen das hier nicht für die Öffentlichkeit.
Nee, gar keinen Fall.
So, unter
Öffentlichkeit podcasten, das ist unser Konzept, ja.
Auf der San Diego Comic-Con gab es auch einen vollwertigen Trailer, den wir uns jetzt mal angucken können. Mhm. Wir wurden getrennt.
Ihre Verbindung wurde unterbrochen.
Hast du jetzt so ein cooles Geräusch eigentlich gerade eingespielt?
Was, also so ein Funkabriss?
Genau.
Es wird niemand merken.
Okay.
Also wenn wir es nicht thematisieren, dann wird es niemand merken.
Okay, wir thematisieren es nicht.
Alles klar.
Wir gucken uns jetzt diesen Trailer mal an.
Oh, das ist eine gute Idee. Gut.
Zu Beginn des Trailers stehen alle vier Ensigns, ja, auch Bäumler, auf einer Art Satellit und schauen sich eine Welt an. Das Bild. Oh Gott, ich mach dieselben Fehler wie bei der ersten Aufnahme. Ja, wir nehmen das gerade zum zweiten Mal.
Das ist geil. Aha, Andi. Also, der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer geilen Zukunft.
So. Selbst Mariner sagt, bei einem solchen Anblick wird einem klar, dass es egal ist, an welchem Deck man arbeitet. Wir sind alle zusammen hier. We're all in this together.
Schnitt.
Die Cerritos geht auf Warp, lässt die Ensigns auf dem Satelliten stehen. Wie viel Sauerstoff haben wir? Eine Menge? Wenig? Keine Ahnung. So. Und dann beginnt auf jeden Fall ein Zusammenschnittfeuerwerk. Erstmal wird die Cerritos-Crew von einem grünen Alien in Uniform irgendwo begrüßt. Kein Orion übrigens. Irgendeine andere Spezies. Und das ist ein relativ kurioses Bild, eventuell mit einem harten Spoiler.
Ich bin begeistert, dass du quasi genau das Gleiche mehr oder weniger sagen kannst. Zum zweiten Mal. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.
Ja, ja? Ich mach das schon ein bisschen länger. Ja. So, ich stelle jetzt deswegen mal einen Timer auf eine Minute.
Ja, das ist eine gute Idee.
Und ihr könnt, weil das eben ein harter Spoiler sein könnte, könnt ihr nach dieser Minute einfach, also ihr könnt diese Minute skippen, dann habt ihr diesen Spoiler nicht gehört.
Ja, also wenn ihr das nicht wollt, ne, dann könnt ihr gleich einfach eine Minute vorspulen und dann kriegt ihr nichts mit.
Genau, also keine Angst, ich werde auch nicht sofort nach dem Geräusch dieses Spoiler raushauen. So.
Ja.
Mäp. So, John und Frank stirbt. Nein, so nicht. Ne, so. Ja. Sondern ich mache jetzt gleich das Geräusch und dann wird das ein etwas längerer Satz, aber ihr habt dann quasi mit mir so.
Ist das das Geräusch, was du gleich machst hier? Was du
ungefähr,
gleich? Ja. So. Okay.
Also.
Das ist wirklich ein schönes Geräusch.
Ja, ja, ne? Unten steht die Cerritos Crew, wird da begrüßt. Offensichtlich aus dieser Staffel, denn Lieutenant Kayshon, der Tamarianer, dazu später mehr,
ja,
steht dabei. Aber in der ersten Reihe steht der alte Sicherheitsoffizier Shax.
Das ist strange.
Und der ist in der ersten Staffel, in der letzten Folge gestorben. Frage ist, lebt er doch noch? War das eine Fake-Death-Szene am Ende der ersten Staffel?
Eigentlich sah es ja nicht so aus, ne? Es war auch nicht so inszeniert. So,
es sah, ne, ziemlich final aus.
Ja.
Ist es ein Zwilling? Sehen alle Sicherheitskräfte auf Bajor so aus?
Not?
Keine Ahnung. Es ist spannend.
Schwierige Kiste.
Und vor allen Dingen ist Lieutenant Kayshon eigentlich der neue Sicherheitsoffizier.
Also kann, ja, genau, also kann auch kein Rückblick sein. Ne?
Nee, genau. Das war die Minute und wir gehen wieder zurück in die Präsenz.
So. Wow, was eine krasse Geschichte, Andreas.
Gut, wir stehen dann mit Tandy und Mariner auf einem Las Vegas-Planeten. Witzig da, weißt du was?
Was? Las Vegas-Planeten?
Ja.
Was?
Hast mir eben nicht zugehört, als ich das zum ersten Mal gesagt habe, ne?
Sorry, ich war gerade völlig abgelenkt, aber ich war da eben nämlich eben schon abgelenkt, weil mir da aufgefallen ist, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht weiter aufnimmt.
Wir waren in einer kleinen Zeitschleife gefangen.
Ja, genau.
Witzig da.
Das hat nicht aufgenommen.
Nein, bitte nicht. Witzig da, eine Filiale von Quarks, mit Quark selbst als Testimonial bei der Leuchtreklame.
Hast du das eben schon mal gesagt?
Ja.
Das habe ich echt nicht gehört, geil. Das
ist unglaublich. und da war noch ein Deep Cut drin. Mhm. Und da siehst du mal wieder, selbst wie Lower Decks auch in der zweiten Staffel arbeitet. Oben rechts sehen wir so ganz, ganz klein verschränkt eine vierhändige Klavierspielerin. Mhm. In der Folge Unification 2 spricht Riker ganz kurz mit der vierarmigen Barpianistin Emery auf Qualor 2.
Ich frage mich immer, wer hat das alles im Kopf?
Ja, im Zweifel der Writers Room, den Mike McMahon da zusammengestellt hat, die wahrscheinlich alle harte Nerds sind.
Unfassbar, ey. Ja, okay, aber ist geil. Ja.
Genau, also da ist auch wieder einiges davon zu erwarten. Es geht also schlicht weiter mit offensichtlichen, versteckten Hinweisen auf das Franchise, die man teilweise halt nur erkennen kann, wenn man verrückt ist. Oder sich jedes einzelne Bild genau anschaut, wie ich das gemacht hat oder wie Jörg Hillenbrand das gemacht hat, der mir natürlich wieder sehr, sehr stark geholfen hat. Unbewusst wahrscheinlich, aber er haut das halt immer ins Netz raus. Ja. Kann ich das alles bei ihm nachlesen.
Wir können nicht mehr machen als freundlich grüßen.
Genau. Quatschen wir also weiter über Bilder. Mariner springt in ein Museum nach vorne, das sehen wir später auch nochmal, dieses Museum, dazu später mehr. Wir sehen, wie gesagt, den neuen Sicherheitschef, das ist ein Tamarianer.
Ja.
Tamarianer kennen wir aus der Episode Damok, oder auf Deutsch Damok auf dem Ozean, in der Picard mit einer Spezies zusammentrifft, eben den Tamarianern, die nur in Metaphern reden.
Haben wir die Folge eigentlich letztens besprochen?
Nee, wir haben mit mit Dancing Vulcan über diese Folge gesprochen, aber nur so nebenher.
Deswegen habe ich die gesehen, ja.
Der Tamarianer stellt sich sofort aus mit Roppongi, when he joins the Seven.
Ja, also man erinnert sich sofort, also wenn man die Folge noch irgendwie präsent hat, was wir jetzt hatten, weil wir gerade über sie gesprochen haben, erinnert man sich natürlich sofort und ist kurz auch sofort angestrengt.
Ja, also es wird auf jeden Fall anstrengend, wenn der ein festes Crewmitglied wird.
Ja. Kommunikation könnte in dem Fall vielleicht auch eine Einbahnstraße werden, bin mir nicht ganz sicher.
aber es ist vielleicht auch ein Running Gag, den ich mir gerne antun werde.
Ja. So. Es ist auf jeden Fall, also es ist schon eine sehr, sehr spannende Spezies, in der irgendwie, glaube ich, sehr viel witzige also viel Witzpotenzial drin steckt.
Ja, muss ich mir überlegen, wenn ich irgendwie denke, ja, ich möchte jetzt eine neue Spezies schreiben, was schreibe ich dann? Ne? Und da muss ich natürlich besonders kreativ sein. Und ich finde, die Tamarianer waren eine sehr kreative Idee.
Auf jeden Fall, ja. Also vor allen Dingen auch, weil Sprache ja sehr vielfältig sein kann und weil Metaphern ja durchaus eine Rolle spielen in verschiedenen Sprachen. So. Also eigentlich in nahezu allen Sprachen, aber halt nicht in der Dichte. Also ich finde die Idee, finde ich echt ziemlich geil. So,
ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall. So, wir sehen dann Mariner und Tandy in einem Shuttle. Mariner schreit Ramming Speed. Wir sehen Tandy und Rutherford im Lower Decks Arbeitsraum. Im Hintergrund steht nämlich die Sequoia mit den vier Ensigns drauf. Das war dieses Shuttle, an dem die quasi die erste gesamte Staffel gearbeitet haben.
Ja.
Tandy macht Experimente mit Rutherford, der ist so an Dioden angeschlossen und kriegt dann so irgendwie Stromschläge oder sowas. Vielleicht versuchen sie ja sein Gedächtnis wiederherzustellen. Das hat er nämlich am Ende der ersten Staffel verloren.
Ja, also das habe ich natürlich auch sofort drüber nachgedacht, weil das hätte natürlich auch irgendwie, also hätte ja auch Vorteile für die Continuity derer Beziehung.
Auf jeden Fall. Wenn er sich wieder an irgendwas erinnern würde, ne?
Ja, genau. Du weißt, was ich meine.
Aber vielleicht arbeiten sie auch ein bisschen länger an seinem Gedächtnis. Das könnte natürlich auch bestimmte gute Szenen beinhalten.
Damit. Das stimmt natürlich, ja.
Wir sehen dann Mariner in Sportklamotten, die eine Cardassianerin im Arm hält. beziehungsweise im Schwitzkasten. Offensichtlich übrigens auf einer cardassianischen Station.
Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir ist ungefähr 90% von dem, was du sagst, nicht aufgefallen, aber ja.
Die Türen und auch diese, die Türdrücker,
ja.
Die sind halt wie auf Terok-Nur. Das ist übrigens die Station, die ihr alle oft als Deep Space Nine kennt.
Ja.
Oder im Pognor, das ist die Zwillingsstation. Das sieht alles so ein bisschen so aus. Ich fände es spannend, wenn wir nochmal auf DS9 wären. Wir waren ja schon mal, glaube ich, in einer kleinen Rückblicksszene auf DS9.
In Lower Decks?
Ja.
Ach, echt?
Mit Mariner in der Bar. Ich meine, das war auf DS9.
Oh, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja. Vielleicht muss ich auch die erste Staffel nochmal gucken. Sehr schnell gemacht.
Ja, genau. Kannst du vielleicht diese Blu-ray kaufen?
Stimmt, ja. Warum kriegen wir die eigentlich nicht zugeschickt?
Weil unsere Freunde von Panorama Entertainment lange nicht mehr mit uns gesprochen haben.
Was ist denn da los? Ist da irgendwas vorgefallen?
Könnte daran liegen, dass ich lange nicht mehr mit Ihnen gesprochen habe.
Ach so, das ist auch so eine Einbahnstraße.
Ja, fürchterlich. So, dann sehen wir ein Schiff. Nicht die Sarita, sondern die USS Macduff in einem Raumgefecht. Keine Ahnung, was das für ein Schiff ist. Wir sehen Mariners Admirals Vater. Haben wir ja vergessen, dass der Vater ja auch noch eine Rolle spielt.
Ja.
Zumindest ist ja der Mann von Captain Freeman. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch der Vater von Mariner ist, aber es würde erstmal dafür sprechen.
Ja.
Und der sagt, das könnte das Jahr sein, in dem du befördert wirst. Vielleicht meinte Mariner.
Ja, man will ja gar nicht so richtig, ne?
Wir sehen Szenen mit Dr. Tiana, also der Katzenfrau.
Ja.
Wir sehen Mariner in der Brig. Auf der Seite der Brig ist eine Zeichnung mit einem Schloss in Mariners Headquarter. Das ist ganz schön. Rutherford und Tandy sitzen vor der Brig und sie vermissen Bäumler. Und den sehen wir dann auch in einem Kampfeinsatz. Riker will ihn da gerade rausbeamen.
Ja. Ne?
Also offensichtlich ist Bäumler da noch auf der Titan.
Klappt aber nicht so richtig.
Genau.
Man sieht ihn nur schreien.
Ja, wir sehen vorher noch so ein Parklet, der mit einem klingonischen Disruptor auf Bäumler schießt, während dieser gebeamt wird. Und das führt dann zu irgendeinem Transporterunfall, weil Bäumler hängt dann irgendwie so im Transporterpuffer fest und wir hören ab und zu mal so ein bisschen Schrei. Das ist aber gut vertont eigentlich. Ja, ne? Wir könnten das auch machen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
So, und dann sehen wir dieses Museum, von dem ich eben gesprochen habe, mit allen möglichen Charakteren von The Cerritos. Im Hintergrund natürlich eine Million Anspielungen von Star Trek-Waffen bis zu einem Gemälde von Picard, eine Posaune. Also es ist, wir werden wieder viel zu tun haben in dieser Staffel, glaube ich. Sie werden da von irgendwelchen mechanischen, ganz schwieriges Wort für
mechanisch. Reinigen. Zuerst das CR, dann das SCH.
Mechanischen Krallen angegriffen, keine Ahnung. Wir sehen eine Szene in einem Casino. Möglicherweise wieder diese Lucky Ferengi, von dem ich eben gesprochen habe, in diesem kleinen Clip.
Ja.
Da zeigt Mariner und Tandy, da kämpfen Mariner und Tandy mit einigen wütenden Nausikaanern, beziehungsweise die Nausikaaner stehen da und Mariner hält irgendwelche Reden und schmeißt dann Latinum auf die.
Mhm.
Sieht alles so ein bisschen aus wie die Bar aus Tapestry von Willkommen im Leben nach dem Tode von Jean-Luc Picard. Der junge Picard, der sich auch mit Nausikaanern angelegt hat und da dann ins Herz gestochen wurde.
Ja, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen.
Ja, Naja, und dann fliehen die aus dem Casino und Tandy hält irgendein Bündel fest, als wäre es sehr kostbar. Was auch immer das sein könnte.
Hm. Auf jeden Fall kein Latinum, das ist ihr offensichtlich egal.
Genau, vielleicht Dog.
Dog?
Der Hund. Der hatte doch so einen Hund
erfunden. Oh, stimmt.
Aber nee, der ist auf den Freak-Planeten gekommen, ne?
Ja, genau. Der hatte doch sehr, sehr seltsame Anmutungen zwischenzeitlich.
Ja. Zum Beispiel.
Ja. Ich fand den spooky.
Ja.
Ich konnte da nicht so richtig drüber lachen.
Doch, ich schon.
Ich fand den spooky.
Ich fand den super.
Stell mir vor, du hast so einen Hund.
Du kannst den, glaube ich, als Actionfigur mittlerweile kaufen.
Ist das so? Ja. Da hätte ich ja lieber hier Dingsbums. Wie hieß es da? Der Mr. Dingsbums hier. Der mich immer an diesen Avatar in der Realität künstlichen Mr. Scruff, Mr. Oh Gott. Es gab doch da diesen Ausflug in
Mr., also ich kenne Mr. Mod, Mr. Wob.
Aus
deiner Lieblingsfolge?
So wie die Windows-Klammer damals hier, die Office-Klammer.
Ah,
hier,
Badgie.
Mein Gott, Badgie.
Karl Klammer, Badgie.
Ja.
Ja, den gibt's bestimmt auch bald.
Den hätte ich gern.
Wir sehen in der Bar natürlich auch Benzoiden zum Beispiel, ne, und andere Aliens. Tandy wird von einer riesigen schleimenden Schnecke absorbiert in der nächsten Szene, dann von Mariner und Rutherford in die Freiheit gezogen. Mariner sagt, wer von uns war noch nicht von einer außerirdischen Kreatur ausgekotzt? Tandy ist gar nicht so amused.
Nee, voll nicht.
Fass mich nicht an. Genau. Dann sehen wir noch Bäumler und Mariner, übrigens verletzt, Mariner, in einem ziemlich zerstörten Lagerraum, wo ein böser Computer wartet. Und ist es dir aufgefallen, das war der erste Cameo in diesem kleinen...
Ist das ein Cameo?
In
ist das Control? Ist das der Sohn von Control?
Nein. Die Stimme ist ein alter Bekannter von Star Trek.
Ach, habe ich auch geachtet.
Und zwar einer der Schauspieler, der die meisten Rollen in Star Trek gesprochen hat.
Der die meisten Rollen gesprochen hat?
Oder gespielt.
Wayun, Dingsbums.
Ja, Jeffrey Combs.
Das war Jeffrey Combs?
Genau, Jeffrey Combs hat den bösen Computer gesprochen.
Ach, witzig.
Also erster von zwei Cameos, der zweite war ein bisschen offensichtlicher. Aber schon ein schöner Cameo, ne?
Total.
Und dieser böse Computer sagt, Freund, ich mache mir Sorgen um dich, meine Scans zeigen, dass du ein paar Funde verlieren kannst.
So. Ja, hä?
Tandy und Rutherford beim Bau einer Miniatur-Cerritos sehen wir, noch ein paar kleine Szenen. Dann Bäumler, der Öl verschmiert durch eine Jeffreys-Röhre kriecht und dabei motiviert wird von?
Tom Paris.
Beziehungsweise einem Tom Paris-Teller.
Ja. was Tom Paris als Teller auch nochmal zurechtrückt und sagt, ja. Alter, du sprichst mit dem Teller.
Genau, da macht er sich ein bisschen Sorgen drüber, ne? Ja. Ob die Dämpfe vielleicht ein bisschen zu heftig sind. Der Teller wird natürlich von Robert Duncan McNeil gesprochen. Mhm. Spannend, dass sie den bekommen haben, dazu später mehr, weil der hat auch nochmal ein bisschen was gesagt, warum er bis jetzt bei den neueren Track-Produktionen nicht dabei ist.
Wir haben ja eben schon festgehalten, er ist busy.
Exakt, das ist auch der Grund. Den Teller mit Tom Paris kannst du übrigens bald kaufen.
Ach, echt?
Hat Mike McMahon getwittert.
Ich? Kann ich kaufen?
Jeder kann ihn kaufen. Toll. Du auch. Du hast ja schon ein paar Zelda-Teller, also vielleicht passt er dazu.
Auf jeden Fall, aber die Zelda-Teller sind Handwerkskunst.
Ja, der auch. Wird ja auch von irgendwem gemacht.
Ja.
So. Dann sehen wir noch ein paar Szenen dieses ersten Teasers, den ich eben erzählt habe. Wir sehen auch noch einen Angriff von Tandy, die sich in ein riesiges Insekt verwandelt hat auf die Messe des Cerritos. Mhm. Die Parklets sehen wir im Kampf mit der Cerritos. Bäumler als Borg auf einem Borg-Kubus. Mhm. Was auch immer da los ist. Die Ferengi, die irgendwas abtransportieren, was Bäumler und Rutherford aufhalten sollen, inklusive eines typischen Bäumler und Rutherfords Moments.
Ja.
We need brain. Und am Ende Freeman, die Mariner zu ihrer großen Freude in die Brick schmeißen lässt. Offensichtlich ist das mittlerweile ein gutes Ding zwischen den beiden.
Ja, die freuen sich beide irgendwie. Das ist eine harmonische Szene.
Ja, ja, sie wissen halt mittlerweile, was sie voneinander wollen.
Ja.
Was sagst du zum Trailer?
A crazy shit, ist natürlich wahnsinnig schnell geschnitten, wahnsinnig viel drin. Ja. Ne? Und wahrscheinlich sind es am Ende wieder nur Ausschnitte aus den ersten zwei Folgen oder sowas. Aber es zeigt mir auf jeden Fall das, was du am Anfang eben schon gesagt hast. Die machen irgendwie da weiter, wo sie aufgehört haben. Ne?
Ja.
Und das gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Also die versuchen da jetzt irgendwie nicht irgendwas Neues. Also es ist ja immer ganz spannend, mal irgendwie was Neues zu versuchen. Aber das müssen die, finde ich, gar nicht. Die machen da irgendwie weiter. Und ich habe viel Spaß gehabt schon mit den vielen kleinen Szenen. Der Humor passt wieder irgendwie. Und ich habe total Bock drauf, das zu sehen. Also das sieht immer noch alles sehr abgedreht aus. Es gibt immer noch eine Milliarde Anspielungen, denen ich 90% nicht verstehe und mir 80% davon von dir erklären lasse hinterher. Ja. Und Genau das erwarte ich davon. Also er hat meine Erwartungen erfüllt, dieser Trailer.
Ja. Ich hoffe einfach auch, dass sie genauso weitermachen, wie sie es bisher gemacht haben. Ja. Mike McMahon sagt immer so, ja, wir werden noch ein bisschen tiefer gehen, wir werden noch ein bisschen zusammenhängendere Geschichten erzählen oder sowas.
Ja, auch ein bisschen ernsthafter hier und da, ne? Aber
ja gut, aber das war ja Staffel 1 durchaus auch. Also ja. Die haben ja durchaus auch ein paar ernsthafte Elemente in diesen ganzen Quatsch reingebaut. Und das ist ja schön.
Auf jeden Fall, du kannst ja auch eine ernsthafte Story witzig erzählen, das ist ja völlig in Ordnung.
Genau.
Ja.
Ja. Sie wissen, dass sie Kanon sind, sie wissen aber auch, dass sie unwichtiger Kanon sind und das machen sie sich dann eben zunutze. Ja. Ich hab Bock, auf jeden Fall.
Ja, ich auch, voll. Und es geht ja auch schon bald los.
Genau. Noch nicht mehr, ganz 2 Wochen.
Krasser Scheiß. Wobei,
bis zu unserer Folge, glaube ich, schon 2 Wochen.
Bis zu unserer Folge, ja. So.
Also, das wird jetzt immer freitags erscheinen. Bitte rechnet bitte nicht damit, dass wir vor Sonntag erscheinen können.
Ja, hör mal. So. Wir müssen es ja noch gucken. Du musst noch deine 6000 Zeichen dazu schreiben.
Ja, das ist das Problem, ne? Also, Lower Decks ist nun wirklich keine einfache Serie.
Nee, also da ist ja in der Regel viel drin und Andi hat den Anspruch, jede Kleinigkeit rauszuholen.
Ja. Ja. Genau. Ich hoffe, dass mir Jörg Hillebrand dabei wieder sehr helfen wird. Ich werde weiterhin an ihm baggern, dass er vielleicht irgendwann mal bei uns aufs Panel kommt. Das wäre toll.
Ja, aber er ist eher so der Twitter-Mensch, ne?
Ja, auf Twitter ist er gar nicht so lange, ne? Der macht Ex Astris Scientia schon ewig. Mhm. Ne? Der ist einfach, ich glaube, der arbeitet einfach gerne und guckt dann einfach immer weiter.
Ja, fair enough.
Ja. Er hat letztes Mal geschrieben irgendwie, dass er sich ganz viel anderes Zeug gar nicht anguckt, weil er so mit Star Trek beschäftigt ist, weil er die ganze Zeit halt Star Trek guckt.
Geil.
Ja, aber warum nicht?
Also ich find's, warum nicht? Ja,
mir geht er so tief rein, das ist echt, ich bewundere ihn sehr.
Ja. Aber das ist ja immer eine Frage, vor der du auch immer stehst. Ne? Also fange ich mit einer neuen Serie an oder mache ich nochmal einen Rewatch von irgendwas so, ne? Und warum nicht die Frage mit Rewatch beantworten?
Genau. Und ich weiß nicht genau, wie er es macht. Er guckt ja gerade TNG und verarbeitet die quasi auf Twitter. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass er die immer erst einmal schaut und dann wirklich Bild-für-Bild-Analyse macht. Ist natürlich krass, aber ich weiß auch, dass es Spaß macht. Also es macht mir auch total Spaß bei den Trailern jetzt. Bei ganzen Folgen würde ich das nicht hinkriegen, weil ich einfach dafür nicht die Ruhe habe.
Ich wollte gerade sagen, da musst du ja auch wahnsinnig geduldig für sein. Also das ist ja schon total energieaufwendig, ne, da wirklich dann so durchzuskippen und sich jeden Mist an. Ja gut, vielleicht kannst du, wenn du eine Szene gesehen hast, aber trotzdem, du musst wirklich.
Also bei dem 2-Minuten-Trailer jetzt dafür, ich habe mir den, auch wenn das meiste tatsächlich aus Sekundärliteratur kommt, was ich jetzt gerade hingeschrieben habe, ne? Ja. Also von irgendwelchen Seiten. Aber ich habe mir den mal wirklich Szene für Szene angeguckt und du brauchst da schon eine Dreiviertelstunde oder sowas, ne? Für 2 Minuten. Das heißt, für eine gesamte Folge, Leute.
Das ist krass.
Ja. So, über welche Serie willst du was hören?
Sollen wir weiter chronologisch vorgehen?
Können wir machen. Dann wären wir jetzt bei Prodigy.
Genau. Fände ich auch auf jeden Fall ganz interessant, weil das, was ich da über Prodigy gesehen, also von Prodigy gesehen habe, das lädt zu einer Unterhaltung ein.
Das ist aber auch gut, wenn wir jetzt Prodigy machen, weil dann haben wir den 2. Trailer hinter uns und dann der Rest sind quasi nur noch bestimmte News irgendwie. Denn bei Prodigy haben wir dann auch eben einen Trailer auf diesem San Diego Comic-Con Panel gesehen.
Ja, auf dem gleichen wahrscheinlich, ne?
Es war das gleiche, ja. Mit anderen Leuten, aber also beziehungsweise es wurde weiterhin von Jerry O'Connell moderiert. Das ist der Ransom von Lower Decks, ja. Ne? Der hat auch das erste Panel moderiert. Aber da waren dann alle HauptdarstellerInnen von Prodigy, dementsprechend. Ja. Ne? Außerdem die H-Man-Brüder und Regisseur Ben Ibben. Also die H-Man-Brüder sind die Macher. Gucken wir uns den Trailer an. Wir haben in diesem Trailer weitaus weniger Anspielungen als bei Lower Decks.
Sowas.
Das hat verschiedenste Gründe. Ja. Erster Grund, es spielt im Delta-Quadranten.
Ja.
Einige Jahre nach Voyager, das heißt, im Delta-Quadranten kennt wir einfach auch nicht so viel.
Ja, und es ist ja, glaube ich, auch ganz bewusst so ein bisschen Neuland, was da betreten wird.
Genau, es ist niedrigschwelliger. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es viel, viel einfacher ist. Also es ist auf jeden Fall eher eine Serie, die sich an Jugendliche richtet, vielleicht auch teilweise an Kinder, aber ich würde eher sagen an Jugendliche.
Ja.
Mit einer niedrigen Einstiegsschwelle, das heißt, man muss nicht so viel Star Trek gesehen haben, um das zu kapieren.
Ja.
Wir haben ein Schiff, das die jungen Außerirdischen finden, die wir beim letzten Mal schon besprochen haben. Also letzte Newsfolge haben wir die alle mal aufgeführt.
Ja.
Das Schiff heißt USS Protostar.
Okay.
Hat eine bestimmte Seriennummer, nämlich NX76884. Das NX ist vor allen Dingen für uns interessant, heißt nämlich, es ist ein Prototyp.
Mhm. Ne? Ja.
Und wir hören tatsächlich in diesem Trailer auch zum ersten Mal die Stimme von Captain Janeway. Mhm. So. Aber gucken wir uns das Ding mal erstmal an. Also, es beginnt auf einem trostlosen Bergbauplaneten, der von der Spezies, also so ein bisschen Futter, den man noch dazugeben kann, aus diesem Panel, von der Spezies Fauna Cut geführt wird. Das wissen wir, weil Gwyn eine der Hauptprotagonistinnen ist und die ist halt eine Fauna Cut und stammt wohl von diesem Planeten. Der Vater führt diese Mine, die da gezeigt wird. So. Keine Ahnung, was auf dem Planeten abgebaut wird, aber im Hintergrund sehen wir Kristalle. Also, Dilithium?
Dilithium, ja.
Ne? Vielleicht. Es gibt aber auch noch andere kristalline Formen. Silizium, glaube ich, auch sowas. Das ist auch kristallin, oder?
Ja. Haben wir da nicht letztens schon darüber geredet?
Ich glaube schon.
Ja.
Aber das wir haben einfach auch keine Ahnung.
Das ich glaube, das war auch ein wenig glückliches Gespräch, alles in allem für Menschen, die sich mit irgendwas auskennen.
Gehen wir am besten mal weiter. Also wir sehen am Anfang Dahl, der mit zwei sehr großen Wesen auf dem Planeten arbeitet. Dahl ist sowas wie der Hauptdarsteller. Sie schieben so eine Schiene, also wahrscheinlich geht es um Bohrungen, würde ich jetzt mal sagen. Also früher hat man ja irgendwie diese Bohrungen so gemacht, dass man so quasi so einen riesigen so ein riesiges Ding quasi eingedreht hat.
So ein riesiges, dass man quasi immer so aufgedreht hat quasi. Oder
ja, genau.
Also gespannt hat so, ja.
Ja, beziehungsweise gedreht, damit der Bohrer sich auch dreht und dann irgendwie langsam runtergeht. Also, und so sieht das ungefähr da aus.
Mhm.
So. Man hat das aber früher, glaube ich, mit Ochsen gemacht oder sowas, die dieses Ding dann gezogen haben.
Was du alles weißt.
Ich habe das irgendwo mal gesehen, dass man so Bohrungen gemacht hat mit Ochsen und so.
Discovery Channel.
Vielleicht. Oder D-Max oder so. Die gefährlichsten Jobs der Welt.
Im 18. Jahrhundert.
Als sich die Aufnahme dann auf Dahl konzentriert, kann man ihn sagen hören, ich komme hier raus in ein besseres Leben. Wir können sehen, dass es sich um diesen Minenbetrieb ein Schild befindet, wie in Rocha Pente. Das kennen wir aus Star Trek
6.
6, danke.
Gerne. Ich bin ein Star Trek-Wissen personifiziert.
Wir sehen dann Zero, gespielt von, beziehungsweise gesprochen von Angus Imrie, ein Medusaner, eine geschlechtslose, energiebasierte Lebensform in einem speziellen Anzug. Und der sagt Dahl, du bist der Einzige, der immer noch denkt, dass er entkommen kann. Also wir sehen, dieser Trailer basiert auch wirklich auf der ersten Folge.
Und es geht um Flucht von diesem Ort. So, genau. Ne?
Dann sehen wir die nächste Hauptdarstellerin, Rock Tuck. Ne, gesprochen von Riley Alazraki, glaube ich.
Klingt gut, auf jeden Fall.
Rock ist eine Brikarierin und die fragt, was passiert, wenn sie uns erwischen?
Lebt die in der Brick?
Schöne Frage. Jenkem Pock, ein Tellarit. Ne, Tellariten sind ja die einzigen, die von denen kannten, von diesen Spezies. Gesprochen von Jason Manzoukas, das ist, glaube ich, auch der einzige Schauspieler, den man kannte. Sag fröhlich, ob es dir gefällt oder nicht, du bleibst bei mir. Und zwar sagt das zu Murph, gesprochen von Dee Bradley Baker, ein unzerstörbarer Klecks und Kumpel von Rock Tuck. Und er quietscht vor Freude.
So. Das klingt alles viel, also guckt euch diesen Trailer an, das klingt jetzt alles viel, viel quietschiger irgendwie, als es ist.
Ja, genau. Es ist mehr. Also ich finde, am besten beschreibt dieses Anfangszitat von Dahl, beschreibt diesen Trailer, ich komme hier raus in ein besseres Leben. Es ist halt...
Es ist düster.
Es ist düster, ja. Es ist großes Drama.
Ja. Und es ist also auch inszeniert, also dieser Trailer ist zumindest inszeniert als großes Drama mit fettem Pathos und, ne, also dramatischer Musik und Streichern und so.
Und dann sehen wir noch Gwyn, die zweite Hauptdarstellerin, gesprochen von Ella Purnell. Eine 17-jährige Fauna Cut, wie gesagt, Tochter des Mannes, der den Bergbauplaneten kontrolliert. Und sie erzählt Dahl, ich habe versucht, dich zu retten.
Mhm.
Dahl antwortet, und jetzt können wir uns gegenseitig retten. So, der Hauptschauplatz von Prodigy ist das Sternenflottenschiff, das die Kinder dann später kommandieren werden. Und dieses Schiff finden die dann, abgestürzt auf dem Bergbauplaneten. Und der Rest des Trailers zeigt Teile der Entdeckung und der Flucht. Wir bekommen einen Blick auf das Schiff.
Mhm.
Sehr, sehr feierlich, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also, ne, ich sag ja, ne, Drama und Pathos, also das macht dieser Trailer da. Ja.
Mit inklusive
Star Trek-Theme dann, ne?
Exakt, genau. Das klassische Star Trek-Thema ist zu hören. Ja. Wir hören da Gwyn sagen, was ist das alles? Und dann kommt dieses und ich habe schon wieder Gänsehaut.
Ja.
Und Dahl schaut dann erstaunt zu, wie dieses Sternflottenschiff hochfährt, schaut aus dem Fenster, schaut aus dem Viewscreen. Wir schwenken zurück, sehen das gesamte Sternflottenschiff, es ist die USS Protostar, wie gesagt. Was können wir noch sagen? Dahl sagt, das ist unser Ticket hier raus. fährt mit dem Aufzug durch die Mitte des Schiffs und dann schießt die Protostar auch aus den Trümmern, entkommt dem Planeten. Wir sehen das Hologramm von Janeway in diesem Teaser nicht, aber wir hören es am Ende des Trailers.
Ja.
Gesprochen von Kate Mulgrew, also der Janeway-Darstellerin.
Ja.
Und sagt, wir haben gerade erst begonnen. We've only just begun.
Ich fand's überraschend. Also es ist schneller erzählt, weil einfach nicht so viel drinsteckt,
ja.
Wie bei Lower Decks. Aber es ist halt offensichtlich, also es war ja klar, dass es eine ganz andere Serie ist, aber es ist auch eine ganz andere Serie. Also wenn die Serie so ist wie der Trailer, was natürlich, ne, das kann natürlich auch wieder ganz anders sein, ne? Wir wissen ja, Trailer führen uns ja auch gerne mal irgendwie das Licht so, ne? Aber die Anmutung, wir haben ja schon bei der letzten News-Folge irgendwie, als wir die ersten Bilder gesehen haben, gedacht, okay, das sieht also sehr viel cleaner und sehr viel cooler aus, als wir gedacht haben, so, ne, weil das eine sehr, sehr hochglanzanimierte Grafik ist quasi, die man da sieht. Und der Trailer hinterlässt ein viel erwachseneres, ernsthafteres Gefühl, als ich das erwartet hätte. Also ich hätte viel mehr Kinderkanal erwartet.
Ja, ich auch.
Als das, was man da gesehen hat. Also da habe ich kurz gedacht, das kann man sich ja vielleicht nicht nur aus
weil es halt Star Trek ist?
Ja, genau. Mir fehlt ein Wort. Wie heißt denn das, wenn man Sachen
Vollständigkeitsgründe?
Entweder der Vollständigkeitshalber aus Chronistenpflicht. Das wollte ich sagen. Ja,
sehr, sehr schön.
Ja, gesagt, ja. Das könnte ja sogar Bock machen, habe ich gedacht.
Ja. Ich habe da jetzt nach diesem Trailer habe ich auch sehr, sehr Bock drauf eigentlich. Ja. Der Trailer endet ja noch mit so einer relativ leichten Note, könnte man sagen. Doll guckt dann auf der Brücke und sagt, wow, es gibt viel mehr Sterne, als ich dachte.
Ja, also es ist so eigentlich der einzige Gag, so, oder, ne?
Ja.
In dem Trailer.
Ja, also genau, also selbst das ist ja kein richtiger Gag, nee, sondern einfach so ein bisschen ein leichterer Spruch.
Ja.
Wir haben natürlich zwischendurch noch diesen Blob da, der irgendwie grinst und witzige Geräusche macht, also. Aber es ist schon eine, also es ist auf jeden Fall eine ernstere Serie als Lower Decks.
Ja, ja. So, ne? Ja, also so der Eindruck zumindest, ja. Also wie gesagt, es ist halt auch so fett inszeniert, ne? Also es ist echt, also guckt euch das Ding an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist wenn ihr Star Trek mögt, dann werdet ihr auch mit der Gänsehaut da rauskommen.
Ja, glaube ich auch.
Ja.
Ich habe da jetzt auf jeden Fall sehr Bock drauf. Kevin Ageman hat auf diesem Panel noch gesagt, wir haben jetzt die erste Star Trek-Serie geschrieben, die tatsächlich durch die Augen von Charakteren außerhalb der Sternenflotte abgespielt wird.
Ah, stimmt, ja.
Mit Ausnahme des Hologramms von Janeway, aber gut, es sind die, alle Charaktere haben nichts mit der Sternenflotte zu tun. Ist schon mal ganz spannend. Und es wurde noch ein weiterer kleiner Spoiler auf die erste Staffel gegeben. Mhm. Es wird nämlich Klingonen geben.
Ah, was machen die denn im Delta Quadranten?
Keine Ahnung, vielleicht ist es auch der Rand des Delta Quadranten. Dann sind wir natürlich wieder relativ nah am Klingonischen Imperium. Warum nicht? Da sind die Romulaner dazwischen. Gut, aber vielleicht sind wir auch schon langsam in Richtung Supernova unterwegs. Wie auch immer. Es wurde auch so ein bisschen nebenher gespoilert, weil Gwyn ist Sprachingenie offensichtlich.
Mhm.
Und die Agements haben darüber gesprochen, dass sie klingonische SprachberaterInnen engagieren mussten, um die Darstellerin Ella Purnell zu schulen, Gwyn klingonisch reden zu lassen.
Ah, was?
Wenn Gwyn klingonisch reden muss, dann gehe ich davon aus, dass wir Klingonen noch sehen.
Das ergibt Sinn.
Ja. Oder es gibt natürlich irgendein Trainingsprogramm, wo die Klingonen drin vorkommen. Aber irgendwie, ja, klingt für mich nach Klingonen.
Spannend. Wo werden wir das sehen nochmal? In Europa ist schwierig, ne?
Ah, ich weiß nicht. Ich hab's, vielleicht weiß ich es auch wirklich nur nicht.
Ja.
In den USA sehen wir es auf Nickelodeon.
Ja. Es gibt ja im Kabelfernsehen gibt es immer noch Nickelodeon Deutsch irgendwo halbtags.
Ja, das ist Nick, sowas, ne? Ich weiß nicht, ob das Nickelodeon überhaupt noch ist.
Ne, weiß ich auch nicht. Und ob die noch irgendwas miteinander zu tun haben, ne?
Ja.
Und ob das dann im Free TV läuft? Ich habe nicht mal einen Fernsehanschluss. Ich wüsste gar nicht, wie ich es gucken soll. Ja, aber wahrscheinlich wird es dann auch irgendwie.
Warten wir mal ab. Ja. Hoffen wir mal, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen versorgt werden. Zumindest mal mit Screenern.
Ja, aber da müsste man ja bei irgendwem fragen, wer weiß, wo es ausgestrahlt wird.
Ja, wir können ja zumindest in den USA nachfragen.
Das stimmt natürlich, die wissen es.
Aber dann schauen wir mal, wir hoffen natürlich, dass wir das möglichst schnell hier irgendwo in Deutschland sehen können.
Ja, das wäre natürlich ganz geil. Vor allen Dingen können wir es dann mit euch gucken, das wäre halt noch geiler.
Ja, und wenn Amazon jetzt immer mehr Star Trek-Sender werden möchte und sich mehr und mehr das Zeug von Netflix zurückkauft, dann sollen sie doch auch jetzt kurz das hier kaufen.
Ja. Was ist denn mit Paramount Plus?
Ja, keine Ahnung. Weiß ich nichts Neues drüber, ob Paramount Plus jetzt irgendwann mal nach Europa kommt. Ich weiß auch nicht, wie gut das in den USA jetzt läuft. Läuft ja auch noch nicht so lange.
Irgendwie.
Ja. Gut, also ich hab Bock.
Ja, ich auch.
Und jetzt können wir über andere Serien. Jetzt reden wir nicht mehr über
aufwendige Trailer.
Animierte Serien. Wir reden nicht mehr über Trailer. Wir reden jetzt nur noch über harte News.
Harte News. Und wir machen weiter dann in der Folge der Ereignisse, die wahrscheinlich auf uns zukommen werden. Und werde ich jetzt heiser?
Beide. Wir werden beide heiser.
Was ist denn da los? Das sind die Mikrofone, oder?
Sollen wir was zu trinken haben? Das ist ja fürchterlich hier. Bist du schon raus, oder was?
Was heißt das schon? Du hast dein Kaltgetränk schon seit ungefähr einer Stunde ausgetrunken,
ja,
oder?
Ja, genau.
Ja. Also du kannst ja solchen, solche aus dem Kühlschrank noch, ich glaube, es gibt nur alkoholische Getränke.
Wir können auch kurz Halt machen. Du machst mir ein warmes Getränk.
Wieso denn Halt? Red doch einfach weiter.
Stimmt eigentlich. Du machst mir einen Kaffee und ich erzähle dir was über Discovery.
Ja, genau. Also
Discovery.
Es geht nämlich mit Discovery weiter an der Wahrscheinlichkeit Discovery. Nee. This path I want not to go. Es geht nämlich wahrscheinlich weiter. Es ist auch noch nicht offiziell bestätigt, ne? Aber es könnte sein, dass es liegt auf der Hand, dass die Reihenfolge Lower Decks
Lower Decks, Prodigy Discovery, Strange New Worlds, Picard
so sein könnte.
Ja.
Deswegen machen wir jetzt weiter mit Discovery und ich mach dann das. Nee, ich mach's nicht.
Gut, mach's einfach nicht. Du kannst aber zwischendurch mal einfach Sachen von weitem reinrufen.
Ich weiß nicht, das sind ja alles Mikrofone, die eher so.
Nee, es klingt gut, ich merke das schon, ja. Sonequa Martin Green hat ein paar Interviews gegeben, weil die nämlich jetzt in Space Jam 2 die Frau von LeBron James spielt.
Space Jam 2? Space Jam ist doch ein Film aus den 90ern, oder?
Genau. Damals mit Michael Jordan. Also Space Jam ist irgendwie, was ist das? Roger Rabbit? Bugs Bunny?
Bugs Bunny, nicht Roger Rabbit.
Okay.
Ja?
Ich habe gedacht, das wäre Roger Rabbit.
Aber Roger Rabbit ist doch nicht Disney, oder?
Ist denn Space Jam Disney? Ich erinnere mich bei Space Jam 1 eigentlich auch nur noch daran, dass wir I Believe I Can Fly von diesem Film hatten.
Oh Gott.
R. Kelly.
Ja.
Darf man auch nicht mehr drüber reden.
Nee, ist auch besser so. Ich bin tatsächlich nicht sicher. Vielleicht ist.
Ich habe das alles nicht gesehen.
Ich hab auch Space Jam nicht gesehen, aber da gibt es ja eine ganze Figurenvielfalt, deswegen würde ich jetzt denken, das ist Bugs Bunny und nicht Roger Rabbit, weil bei Roger Rabbit, das war ja eigentlich nur ein Film, oder?
Ich guck mal.
Ist ja nicht so eine Welt.
Mach du mal hier weiter.
Ich gebe dir das zum Kaffee.
Ich guck mal hier gerade. Die Leute wissen das natürlich schon alle. Bugs Bunny.
Siehste, habe ich doch gesagt.
Bugs Bunny und die Looney Tunes. Und da kommt es wahrscheinlich jetzt auch wieder bei Space Jam 2. Gott. Sehr angenehm. Für alle unsere HörerInnen sehr angenehm hier. Was ich eigentlich erzählen wollte, Sonequa Martin Green spielt die Frau von LeBron James in Space Jam 2. Und da war jetzt nichts ultra spannendes dabei, bei dem, was sie erzählt hat. Aber sie betont immer wieder, wie wichtig es ist, dass... Nein, schwarz. Dass jetzt eine schwarze Frau ist.
Das war ein Zufall.
Das war ein Zufall. Tut mir leid. Das passt natürlich zum inklusiven Gedanken von Discovery, ne? Dass Sonequa Martin Green ist auch immer betont, dass es wirklich auch was Gutes für die Black Community ist, dass sie jetzt als schwarze Frau eben Captain ist. Und das können wir ja durchaus unterstreichen. Aber sie ist nicht die Erste. Das muss man hier immer mal wieder dabei sagen. Sie ist nicht die Erste. Captain Freeman war die Erste.
Stimmt, ja richtig, ja klar. Ja.
Oder ist Discovery Staffel 3 vor Lower Decks gelaufen?
In Discovery Staffel 3 war sie noch nicht Captain.
Aber am Ende schon.
Ach so.
Letzte Szene.
Lower Decks ist zuerst gelaufen.
Dann sind wir jetzt, dann ist sie nicht die Erste. Das muss man immer irgendwann sagen.
Sagst du es ihr oder soll ich?
Ich rufe sie an. Alex Kurtzman hat etwas gesagt, was man auswerten könnte. Er betont im Prinzip, dass Discovery weiterhin Burnham-zentriert sein wird. Er sagt wörtlich, jedes Mal, wenn wir eine Geschichte erzählen, stellt sich die Frage, wie wirkt sich das auf Burnham als Kapitänin aus? Und ich meine nicht, sie zu beeinflussen, ich meine, sie herauszufordern. So, das kann man jetzt doof finden. dass das weiterhin so ist. In jedem Fall ist es konsequent, dass es weiterhin so ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, unter allem anderen würde auch der Charakter leiden, oder?
Der Charakter der Show oder der Charakter von Michael Burnham?
Der Charakter von Michael Burnham. Ich mache mir schon so ein bisschen Gedanken, wie das funktionieren soll mit dieser eher wankelmütig ist das falsche Wort, explosiv ist das falsche Wort, aber es ist ja doch eine eher
emotional
egotrippigen Figur bisher, wie die jetzt halt quasi, also sie ist ja eigentlich gar nicht egotrippig, weil sie macht immer irgendwie was for the greater good, von dem sie denkt, aber das ist Die muss sich ja jetzt eigentlich ändern, aber sie darf sich auch nicht so viel ändern, weil sonst geht der Charakter drauf.
Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass Michael Burnham emotional unerfahren ist. Sie hat einfach mit Emotionen lange Zeit nichts zu tun gehabt, weil sie vulkanisch erzogen worden ist. Und es wird dann von einer Emotion in die andere geschickt in den ersten drei Staffeln. Dementsprechend finde ich es eigentlich relativ konsequent geschrieben, dass sie halt damit überhaupt nicht umgehen kann und ständig ihren Emotionen dann irgendwie nachgibt oder dann aber auch wieder nicht oder sowas. Und deswegen ist sie, ich fand wankelmütig schon nicht so schlecht. Hm.
Ich meine, da haben wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, dann wird es natürlich interessant zu sehen, wie sie diese Herausforderung meistert. Ne? Dass sie halt jetzt quasi, vielleicht bleibt sie auch gar nicht lang Captain, wer weiß. Ne? Aber
doch, glaube ich schon. Ja? Ich bin mittlerweile sehr davon überzeugt, dass sie es bleibt für immer.
Hm. Also dann geht es ja darum, sie vielleicht auch wachsen zu sehen, also sie auch charakterlich wachsen zu sehen oder emotional wachsen zu sehen oder wie auch immer.
Ausblick auf die nächsten paar Jahre, ja?
Ja.
Wag mal ein, sehen wir den Tod von Michael Burnham?
Nee, glaube ich nicht.
Aber es wäre so konsequent, wenn wir in Discovery den Tod von Michael Burnham sehen würden.
Warum das denn?
Weil Discovery die Story von Michael Burnham ist.
Also du meinst, dass aber Michael Burnham ist halt auch schon die strahlende Heldin dieser Serie und ich weiß nicht, ob sie die sterben lassen müssen. Also auch allein, um das nicht am Ende weiter noch irgendwie fortzuführen und da vielleicht dann doch nochmal einen Kinofilm draus zu machen oder sowas.
Aus Budgetgründen oder aus Businessgründen oder sowas.
Ja.
Dann müssen sie die einfach mit einem Sarkophag irgendwo auf einen bestimmten Planeten schicken und dann können wir da schon irgendwas draus machen.
Ja, stell dir mal vor, die hätten Picard sterben lassen am Ende der Serie oder in irgend so einem dieser kruden interessanten Filme.
Sie haben Sisko sowas wie sterben lassen.
Ja, ich weiß, aber es hatte vielleicht auch Gründe. Ich bin mir bis heute nicht sicher, in welchem Zustand hier Avery Brooks gewesen ist. Vielleicht haben die auch gedacht, okay, wir drehen das Ding jetzt ab und dann müssen wir dafür sorgen, dass der auf gar keinen Fall wiederkommt.
Wir sollten nicht die ganze Zeit spekulieren. Ich glaube, Avery Brooks geht's gut.
Ja, meinst du?
Ja.
Okay. Der ist einfach nur besonders.
Der ist besonders, genau.
Ja, das ist fair enough. Ja. Also ich finde es tatsächlich ganz schön, dass sie Picard nicht haben sterben lassen, weil sonst hätten wir nicht all das, was wir jetzt hier noch machen können mit Picard. Also lass doch Sonequa Martin Green, Michael Burnham unsere Heldin bleiben vielleicht.
Okay, also wir werden den Podcast ja vielleicht noch ein bisschen machen. Ich bin gespannt, ob wir ihn bis zum Ende von Discovery machen werden. Und
wir machen dann auch dicht. Wenn Discovery dicht macht, machen wir auch dicht, oder?
Das glaube ich nicht.
Ja. Ich mache dir mal einen Kaffee.
Du machst mir mal einen Kaffee? Und wir haben jetzt auf jeden Fall gehört, du hast gesagt, nein, sie wird nicht sterben.
Ja.
Und ich sage, sie wird sterben. Wir sehen den Tod von Michael Burnham auf dem Screen.
Okay, ich muss nochmal zurückkommen. 30.07.2021, 23:52 Uhr, Wette eingeloggt. Wir werden sie wahrscheinlich erst in mehreren Jahren auflösen können. Wer wird sich daran erinnern? Ihr müsst uns daran erinnern.
Volker kann sowas.
Ihr, was mein?
Volker kann sowas, der kann sich an sowas erinnern.
Dann seid ihr damit hier beauftragt. Ja, erinnert uns daran bitte in 5, 6, wann auch immer Jahren, dass wir diese Wette haben.
Ja, bitte.
Danke.
Kaffee. Ist übrigens 23.53 Uhr. Ich möchte unbedingt einen Kaffee haben. Die Geräusche werden immer besser von hinten. Am 20. Juli, das ist noch gar nicht so lange her, ist gerade mal... Alter Schwede. Also Leute, ich hoffe, ihr hört das Discovery Panel diesmal nicht zum Einschlafen.
Ja, die Kaffeemaschine hat schon lange kein Wasser mehr gezogen. Ich glaube, ich muss erstmal Wasser ziehen.
Gib ihr doch die Chance. Oh Gott, jedes Mal, wenn ich diesen Satz anfange, passiert da hinten irgendwas. Ich versuch's nochmal. Nein. Oh Gott. Wer von euch wünscht sich, dass wir doch anfangen würden zu schneiden in diesem Podcast?
Wer wünscht sich das?
Frage ich gerade. Wer von euch wünscht sich das? Oh, ich sehe, jetzt langsam kommt da Kaffee raus, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Oh ja, da kommt Kaffee. Am 20. Juli ist auf jeden Fall die Blu-ray von Staffel 3 erschienen. Darunter natürlich auch einige Deleted Scenes. Eine davon ist auch bei YouTube, die könnt ihr euch angucken. Ich verlinke sie unter dieser Folge. Da diskutieren Hugh und Michael, wie schwierig es wird, Giorgio davon zu überzeugen, nach Danus 5 zu reisen, wo der Guardian dann wartet und sie in die Vergangenheit oder wo auch immer hinschickt. Auf jeden Fall Michelle Yeoh aus der Serie gekickt, quasi.
Ah, interessant.
So. Genau. Ganz nette Szene. Wir wissen ja, die Deleted Scenes, die werden meistens nicht so viel dazu beitragen, um die Story zu verstehen oder sowas. Aber es sind einfach noch ein bisschen so Kontext oft.
Ja.
So, man News zu...
Was ich hier sage, ne?
Bitte?
Man hört eh nicht, was ich hier sage.
Doch, ich glaube, man hört das. Man hört das. Du sitzt halt ein bisschen weit weg quasi vom Mikro gerade damit. Also ungefähr 3 Meter. Ich trinke das, das ist völlig egal. Du musst nicht dran riechen. Das ist bestimmt...
Ja, ich bin
sehr nicht, ich habe schon schlechteren Kaffee getrunken.
Ich weiß auch nicht, seit wann der Kaffee hier...
Nee, riecht nicht so schlimm.
In der Kaffeemühle ist. Ich glaube, das ist auch schon.
Hast du eine 1-Live-Tasse geklaut eigentlich hier?
Geklaut? Wir haben die geschenkt bekommen jedes Jahr.
Achso. Ja. Produktion Staffel 4. Die Produktion für Staffel 4 ist fast fertig.
Ach echt?
Ja. Und man produziert jetzt mit einem virtuellen AR-Wall-Set.
Ich dachte immer, die produzieren aber wirklich bis kurz vor Release oder so.
Können sie mittlerweile. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, dieses AR-Wall-Set. Ne?
Ja.
Man muss sich das so vorstellen, die Umgebung, in der die Szene spielen soll, wird bis auf wenige Requisiten in der Unreal Engine gebastelt, ne? Also dieser Spiele-Engine.
Ja.
Und dann wird sie auf eine große, runde Leinwand projiziert, wobei die Krümmung für das Kamerabild ausgeglichen wird. So. Das heißt, im Endeffekt filmt man und man hat direkt die Umgebung und die Schauspieler sehen die auch.
Das ist ja krass.
Ja. So hat Mandalorian, weil glaube ich die erste Serie, die so produziert worden ist.
Habe ich immer noch nicht gesehen.
Okay, und Discovery und Discovery and Strange New Worlds arbeiten beide damit.
So. Willst du hier noch ein Stück von haben?
Nee, danke. So, jetzt ist der Sebastian auch wieder da, jetzt wird das hier alles nicht mehr so unprofessionell.
Hi, da bin ich wieder.
So.
Hallo, habt ihr mich vermisst?
Die SchauspielerInnen spielen jetzt nicht mehr vor einem Greenscreen, sondern können tatsächlich direkt auf die entsprechenden Geschehnisse, die gezeigt werden sollen, dann reagieren.
Das ist schon geil.
Ja. Und Alex Kurtzman, glaube ich, war es, hat auch mal gesagt, das ist praktisch für den Ablauf, weil man quasi parallel zum Dreh am Production Design arbeitet und mit dem Dreh interagieren kann. Das heißt, man muss nicht so viel nachproduzieren.
Ah, okay. Ja, verstehe. So.
Und man muss gerade zu Covid-Zeiten weniger reisen. Das ist tatsächlich relativ viel. Da ist noch mehr möglich als mit dem Greenscreen.
Ja.
Das heißt, man kann jetzt auch wirklich Außendrehs simulieren. Die fühlen sich sehr, sehr wirklich an.
Krass.
Ja.
Abgefahrener Scheiß.
Ja. Kann man sich auch mal angucken. Guckt.
Oh,
tschüss. Prost. Guckt euch mal. Gebt mal bei YouTube AR, also AR-Wall-Set ein und da werdet ihr so ein paar Sachen finden, ob jetzt von Mandalorian oder von Strange New Worlds oder von Discovery, ist eigentlich egal, um sich mal diese Technik anzugucken. Das ist wirklich relativ spannend.
Finde ich interessant. Gucke ich mir an. Danke für den Tipp.
Ich meine auch tatsächlich, dass mittlerweile Computerspiele teilweise so gemacht werden.
Also quasi live quasi, mehr oder weniger.
Ja, also nee, dass du Motion Capturing irgendwie teilweise schon in diese AR-Sachen reinsetzt oder sowas.
Mhm.
Da habe ich mal irgendein Doku drüber gesehen, habe ich aber nicht ganz verstanden, warum das so gemacht wird.
Mhm. Kann ich jetzt auch nicht beihelfen, das war sehr kryptisch, was du vorhin gegeben hast.
Ja, so. Ist egal. Aber die Unreal Engine, also auch das könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr so ein bisschen Lust habt zu sehen, was Videospiele eigentlich mittlerweile können. Nehmen wir noch auf?
Ja.
Dann gebt ruhig mal Unreal Engine 5 ein, da kann man das so ein bisschen sehen, was da so mittlerweile möglich ist. Also das ist nah an dem Fotorealismus, kann man sagen.
Crazy shit.
Ja. So, jetzt noch ein paar Interviews zu Discovery.
Ja.
Ja. Anthony Rapp hat ein großes Interview mit Track Movie gegeben, sehr, sehr spannend, kann ich euch verlinken. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht. Frage von Track Movie. Die letzte Szene der Season ist feierlich mit Michael als Captain und allen in ihren neuen Uniformen. Aber du bist irgendwie der seltsame Typ, der am Rand steht und scheinst nicht wirklich glücklich zu sein. War das im Drehbuch oder ist es eine persönliche Entscheidung und kam vom Regisseur? Es war eine persönliche Entscheidung, sagt Anthony Rapp.
Aber auch genau die richtige. Also ja, ne, das ist auch eine bisschen seltsame Frage, ehrlich gesagt, die da gestellt wird.
Er sagt, ich glaube nicht, dass Stamets sagen würde, Michael, du kannst nicht Captain sein, aber zwischen uns geschah etwas, das schmerzhaft war und es ist schwer, wie ein super Cheerleader da zu sitzen und rah, rah in einer Situation, in der es anhaltende Schmerzen gibt, zu schreien.
Hm.
Es ist kein unüberwindlicher Schmerz, es ist nicht für immer, wir können uns nie wieder nah sein, aber es war schmerzhaft. Daher macht es für mich Sinn, dass es nicht so ist wie, hey, ich werde dich jetzt anfeuern. Und das wurde von Olatunde und Sansami unterstützt, der der Regisseur des Finales war.
Aber finde ich genau richtig. Ja. Also das haben wir ja auch deutlich herausgehoben, genau, als wir die Folge besprochen haben.
Und er betont, ich wollte es nicht so machen wie, oh mein Gott, ich werde dich jetzt töten. Aber ich wollte subtil sagen, dass es für mich schwer ist, im Moment hundertprozentig glücklich zu sein.
Ja, zu Recht.
Ja. Und das mag ich, weil das natürlich so eine Star Trek-Tradition ist. Mhm. Ne? Wir haben mittlerweile kennengelernt, immer wenn wir irgendwie über DS9 gesprochen haben, haben wir gemerkt, da haben die Leute auch schon mitgearbeitet,
ja,
ne? Und
ja,
haben ihre eigenen Rollen irgendwie mit der Zeit so gut gekannt, dass sie dem Writers Room oder den einzelnen Autoren dieser einzelnen Folgen irgendwie sagen konnten, nee, das bin ich nicht. Das ist nicht Worf, so, ne?
Ja, aber das ist geil, weil ich meine, wer fühlt am ehesten dann das, was ihm so geschrieben wurde über die Jahre, ne? Es ist ja eigentlich total konsequent, dass du dann irgendwie sagst, dass es ich fühle das besser, als du das schreiben kannst in dem Moment. Und vielleicht ist es ja auch ein Writer, der jetzt nicht immer mit dabei ist. Und dann, genau. Ne? Ja.
Ja. Und dementsprechend finde ich gut, dass das mittlerweile zugelassen wird.
Ja.
Genau. Weitere Frage von Trackmovie. Ich weiß, dass es für sich wichtig ist, dass sie als Wissenschaftler angesehen werden. Ne? Also Stamets,
ja,
nicht Rap.
Ja, klar.
Und Anthony Rapp sagt, ja, es ist verständlich, dass alle denken, dass er Ingenieur ist, weil der Spornantrieb Teil der Technik ist, weil er es sein muss, Teil dessen, was das Schiff bewegt, und ist in der Technik angesiedelt.
Mhm.
Er hat diesen Stamets hat diesen Raum quasi übernommen und weiß Dinge über den Warpkern, die Systeme des Schiffes, aber er ist nicht derjenige, der all diese Fäden zieht und all die Entscheidungen trifft. So.
Mhm.
Womit Anthony Rapp auch nochmal hundertprozentig jetzt bestätigt hat, nein, er ist nicht der Chefingenieur.
Endlich, finally. So.
Ja, wir haben es ja immer gesagt.
Ja, ja.
Und es war auch eigentlich immer klar.
Ja.
Aber es haben verschiedenste Leute immer noch nicht geglaubt.
Ja,
so. Leute.
Ja, weil es halt auch ein anderes neues Konzept ist. Ne? Wir hatten halt sonst auf dem Schiff immer die klassischen Funktionen besetzt.
Genau.
Ne? Und er ist halt sehr nah dran an dieser klassischen Funktion, aber ist es halt nicht. Ne?
Genau, er ist ein Wissenschaftler. So.
Ja.
Science Officer. So, der große Bösewicht der vierten Staffel fragt Trackmovie, soll offensichtlich ein wissenschaftlicher Bösewicht sein, eine Anomalie, keine Person. Und wir sehen auch, dass Stamets im Trailer darüber spricht. Ne? Den Trailer haben wir irgendwann mal vor Monaten gesehen.
Ja.
So. Bringt Stamets das mehr in den Vordergrund und sagt Rap, ja, Stamets hat die Aufgabe herauszufinden, was zum Teufel dieses Ding ist, was es tut, warum es tut, was es tut. ich denke, es ist eine Möglichkeit, eine Geschichte zu schaffen, die in gewisser Weise auf das reagiert, was wir in den letzten anderthalb Jahren und so auf dem Planeten beschäftigt haben. Es passiert etwas, das alles durcheinander bringt und es ist von Natur aus mysteriös, warum es tut, was es tut. Aber wir müssen darauf reagieren, wir müssen versuchen, einen Weg zu finden, es zu lösen und all unsere Köpfe zusammenstecken, damit es aufhört, wenn wir können. Aber weil es keine leicht zu identifizierende Motivation gibt, macht es das umso schwieriger.
Und ich finde es auch gar nicht so ungeschickt für das Storytelling, dass Stamets eine wichtige Rolle bekommt und dass Burnham quasi auf ihn angewiesen ist, weil sie dann zur Kooperation quasi gezwungen werden.
Exakt.
Und damit ja zwangsläufig wieder an ihrer Beziehung arbeiten müssen. So,
ja,
ne? Und das finde ich wichtig. Also ich finde wichtig, dass sie sich aneinander abarbeiten.
Genau. Rapp hat auch nochmal gesagt, dass er mit David Jella viel zusammengearbeitet hat, mhm, also mit dem Darsteller von Cleveland Book. Auch eine spannende Kombo, die wir bis jetzt auch überhaupt nicht hatten.
Ja, stimmt.
Ne, das heißt,
aber der scheint ja auch technisch zumindest gut, also versiert zu sein, der hat ja schon auch technisch die eine oder andere Lösung gefunden in der letzten Folge. Genau. Ne?
Also bin ich sehr, sehr gespannt, wie das denn dann läuft. Was Rapp außerdem gesagt hat, ist, dass er Jonathan Frakes die ganze Zeit beschattet hat, bei der letzten Staffel, weil er unglaublich gerne mal Regie führen würde und das natürlich gerne bei Discovery machen würde, weil er die alle auch schon kennt und die spielen auch zusammen Dungeons and Dragons und sind da relativ eng zusammengerückt und sowas. Also die Schauspieler zusammen haben sich wirklich mittlerweile sind große Freunde geworden, glaube ich. Ach, zumindest ein Teil.
Ja, würde ich auch gerne mal einfach die Crew auf irgendeiner Con sehen.
Dass sie spielen, oder was?
Was? Nein, ich würde die einfach mal gerne treffen. So, also ich würde die gerne mal sehen. So.
Ein paar von denen sind ja jetzt auf jeden Fall auf der FatCon, ne? Anthony Rapp auch.
Weil alles so läuft, wie es genau. Läuft, ja.
In Bonn, das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Vielleicht kauft ihr euch noch Tickets.
Ende Oktober, also genau. Nicht das letzte, sondern das vorletzte Oktober.
Hoffen wir mal, dass das was wird.
Ja.
Doug Jones hat noch ein paar Interviews gegeben, unter anderem mit Inverse. Ich verlinke euch die Interviews hier alle drunter. Ich hoffe, ich vergesse dann keins. Und er hat auch natürlich spannende Sachen gesagt. Er sagt zum Beispiel, du wirst in Staffel 4 ein Ziehen zwischen Sarus Zuhause und seinen Pflichten gegenüber der Sternflotte sehen. Sarus Sehnsucht nach Hause kann jeder von uns nachvollziehen, wie so nostalgisch wir alle für Beziehungen, Familie und Freunde geworden sind, jetzt auch während der Pandemie. Spannenden Satz von Doug Jones auf jeden Fall.
Ja, stimmt.
Diese Dinge sind für uns in einer Welt, die in Gefahr ist, noch wichtiger geworden. Ich denke, sie werden sehen, wie Saru damit ringen wird. Finde ich interessant.
Auf jeden Fall.
Beschreibt auch, dass Saru natürlich nicht sofort wieder Captain wird, deswegen bin ich mir mittlerweile so sicher, dass Burnham das auch durchziehen wird.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube zumindest, also davon bin ich eigentlich vorsichtig ausgegangen, dass er jetzt so in die Rolle nicht wieder zurückkehren wird, weil sonst würden sie Michael nicht befördern. Das wäre irgendwie seltsam. Ja. Also, ja.
Und dann wurde Doug Jones noch gefragt, was glaubst du, wie lange Discovery noch geht? Finde ich eine super spannende Frage von
Voll. Infos.
Und er
auch wenn die wahrscheinlich nichts darüber wissen, ne? Aber, ja. Aber wobei, ich meine, keine Ahnung, wie lange die Verträge im Voraus haben, ne? Oder so Optionen oder so.
Er hat dazu was gesagt. Ja. Er hat gesagt, als wir angefangen haben, haben sie mir gesagt, dass wir einen 5-Jahres-Plan haben.
Mhm.
Und dann hat er wohl angefangen zu lachen und sagt, das war vor 3 Showrunnern.
Das kann gutes oder schlechtes bedeuten, genau. Ja.
Die Leute sind gar nicht mehr da, sagt er, und ich bin mir sicher, die Serie könnte jetzt noch viel länger dauern oder wird noch viel länger dauern.
Hm. Ja, du hast ja immer gesagt, dass eine der ersten Serien abgedreht werden muss, bevor hier die Sektion 31 Serie kommt, wenn sie denn überhaupt irgendwann
mal
kommt.
Das ist PK. Ne? PK wird die erste sein, die zu Ende ist.
Ja, klar, aber die ist ja mit Ansage zu Ende irgendwie, ne?
Genau.
Ich hatte dich auch irgendwann mal so verstanden, dass das vielleicht auch Discovery zuerst zu Ende sein muss, bevor Sektion 31 startet, aber...
Habe ich nicht so verstanden. Ich habe verstanden, dass diese erste Phase tatsächlich aus diesen 5 Serien besteht, aber sobald eine zu Ende ist, kann quasi eine neue Serie dazukommen. Dass er immer 5 Serien gleichzeitig haben will, Alex Kurtzman. Ist krass, ne?
Ja, es ist so
krass. Ist krass, wovon wir gerade reden.
Ja. Ne? Immer gleichzeitig 5 und wer weiß, wie lange das noch so weitergeht.
Ja.
Crazy shit, ey.
Ja, aber solange der Stoff nicht ausgeht, ne? Bitteschön.
Und die Kohle und die Motivation und all diese Dinge, das kann auch morgen alles wieder vorbei sein.
Auch mit Decider hat Doug Jones geredet, das ist die letzte News, eine News, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Mhm. Das ist eine Mini-News, aber der hat einen kleinen Spoiler auf Staffel 4 gemacht.
Ah.
Offensichtlich gibt es eine Romanze zwischen Saru und, was glaubst du?
Jemand aus der Crew oder was?
Nee. Charakter aus Staffel 3. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Charakter aus Staffel 3. Mit dem Saru was zu tun hatte?
Ja.
Gott, meine müden Gehirnzellen müssen sich da... Hier mit der nicht mehr Vulkanierin, wie heißt sie denn jetzt? Wie heißen sie denn?
Die Präsidentin von Neeva.
Ja, Neeva, genau, Neeva.
Nämlich Tarina.
Ja. Das ist ja geil.
Und die mochte ich ja unglaublich gerne.
Ja.
Daneben, dass ich die cool fand, weil sie irgendwie so eine Vulkanierin war, die sich aber auch von diesem alten Vulkanier-Credo abgewendet hat.
Ja.
Fand ich die einfach auch attraktiv und so. Ich fand die wirklich toll.
Ja, die war auch gut gespielt.
Genau.
Die hatte Würde, Witz irgendwie.
Witz, Wärme, alles irgendwie.
Die großen Ws.
Ja. Genau, die großen Ws. Und die großen Ws haben offensichtlich auch Saru überzeugt, dass Saru jetzt eine Romanze mit Tarina anfangen wird.
Das ist ja witzig. Ja. Finde ich gut.
Ja, richtig toll. Ja, ich ich muss sagen, ich bin ja wirklich Discovery-Fan. Ich habe richtig Bock auf Discovery.
Es ist gut, dass du diesen Podcast machst, der lustigerweise ähnlich heißt. Ja,
ja genau.
Ja.
Aber es ist ja, das Discovery war ja anders gemeint in unserem Titel.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja von vornherein gesagt, Discovery, das steht so für Entdecken. Discovery, genau. Discover Star Trek, das ist der Kern dieses Podcasts. Lass uns Star Trek neu entdecken in dieser
neuen. Es wäre mehr Zufall, dass die neue Serie auch Discovery hieß.
Total. Also es war ja lange, lange bevor die neue Serie überhaupt geplant war, haben wir uns diesen Gedanken gemacht und den Namen festgesetzt.
Wir haben zu dem Domains, Zeitpunkt, als wir den Namen festgelegt haben, haben wir noch gedacht, die neue Serie ist Star Trek Worf.
Ja.
Apropos.
Ach Gott, ey.
Ja, ist alles Frank Elstner. Marina Sirtis war im 5D-Podcast zu Gast.
Was ist denn das jetzt für eine News hier?
Star Trek, Captain Worf.
Ich frage nur, weil ich das ja, ich muss ja irgendwas eintragen, weißt du?
Ja, du, gib das mal ein.
Ja, Star Trek, Captain Worf.
Marina Sirtis hat in dem 5D-Podcast Star Trek, Captain Michael Dorn darin unterstützt, dass er seine Captain Worf-Serie bekommt.
Ja, mein Gott. Michael Dorn möchte seit 50 Jahren, der wollte schon eine Worf-Serie, da gab es Worf noch gar nicht.
Marina Sirtis hat gesagt, also das ist die Darstellerin von Diana Troy, ne?
Ja.
Ich persönlich denke, es sollte eine Worf-Show geben. Zunächst einmal ist eine.
Die Frau von Jonathan Frakes übrigens.
Die Serienfrau.
Wenn wir das konsequent jetzt durchziehen, ja, genau. Dann.
Serienfrau von Jonathan Frakes. Zunächst einmal ist er ein sehr beliebter Charakter. Und es wurde
sagt er vor allen Dingen auch, ja.
Genau. Und sowas wurde noch nie zuvor gemacht. Es geht immer wieder um das Klingonische Reich aus der Perspektive der Föderation mit den Klingonen. Es soll aber um das Klingonische Imperium gehen und wie sie mit Dingen umgehen. Ich denke, das wäre großartig. Und obwohl ich kaum dabei sein würde, obwohl ich denke, ich könnte dabei sein, weil Michael Dorn mein bester Freund ist, hätte ich nichts dagegen, weil ich denke, es wäre eine wirklich gute Idee. Ja, ist keine große News, ich verstehe.
Ja, mein Gott.
Reiß dich jetzt nicht vom Hocker.
Ja. Weißt du, wenn es ist, I'm sorry, aber es ist irgendwie ziemlich egal, was die beiden denken.
Ja, not gonna happen. Not gonna happen. Ja. Also wir werden keine Worf-Serie bekommen. Nee. Punkt.
Ja. Also ich fände es ja auch ganz witzig, wenn, weißt du, so ein, Eine Miniserie irgendwie.
Drei Folgen
oder so. Ja.
Ja.
Sowas. Fertig, ja. Oder. Ne?
Ja.
Wäre witzig. Aber.
Du wolltest aber in der Reihenfolge raus weitergehen. Das heißt, wir gehen jetzt zu Strange New Worlds. Ne?
Ja.
Müssten wir jetzt, ne?
Genau. Weil das kommt vermutlich dann noch.
Nach Discovery.
Nach Discovery vor Picard.
Genau. Habe ich nicht so viel, obwohl es da eine relativ große News gibt.
Ja.
Also Anson Mount wurde erstmal in den letzten Wochen nicht müde zu betonen, dass Strange New Worlds etwas für TOS-Fans ist. Der ist da teilweise auf Predigt gegangen auf Twitter und hat irgendwelche Fans angeschrieben, dass sie sich keine Sorgen machen müssen und sowas.
Ernsthaft?
Total strange. Also Anson Mount ist sowieso ein bisschen stranger Typ. Ja, ich mag ihn sehr gerne irgendwie, aber
ja, er ist
eigentümlich.
Speziell, da haben wir noch eben, speziell.
Genau. Aber der möchte einfach auch Werbung dafür machen und möchte sagen, hey Leute, das ist wie TOS. So. Und da werden jetzt offensichtlich noch Special Effects in New Mexico gedreht, aber die Produktion.
Man dreht Special Effects? Achso, okay, ja.
Ja, also irgendwelche Aufnahmen für Special Effects in New Mexico, okay. Keine Ahnung. Mhm. Aber die Produktion ist zu Ende.
Mhm.
Die Crew hat eine Rap-Party gefeiert. Ne? Also das macht man offensichtlich, wenn ein Dreh zu Ende ist. Mhm. Ne? Und da gab es Crew-T-Shirts, Barbecue, Feuerwerk, konnte man alles auf Instagram sehen.
Toll. Ja, in den USA ist ja alles wieder möglich.
Das war in Kanada, aber ja.
Ich weiß gar nicht, wie in Kanada die Corona-Lage ist.
I don't know. Aber sie haben es in Kanada da schön gemacht. Also sah sehr, sehr nett aus. Es scheinen auch wirklich nette Leute zu sein. Die in der Crew da sind. Eine hat immer ihren Hund dabei, der hat sich dann irgendwann mit Anson Mount angefreundet. Aber gut.
Vielleicht sind die auf einer Ebene.
Ich glaube auch. Das war schön irgendwie. Es ist immer wieder schön, da so ein paar Neuigkeiten über Strange New Worlds zu sehen, weil ich mich auch auf diese Serie sehr, sehr freue.
Ich finde es total abgefahren, dass die schon so bald kommt. Also wir haben irgendwie gefühlt vor ein paar Monaten darüber geredet, dass möglicherweise sowas mal irgendwann Realität wird. Und jetzt gucken wir das quasi bald schon an.
Ja, man muss aber sagen, natürlich nach der zweiten Staffel Discovery ist da schon relativ viel Zeit ins Land gestrichen.
Ja, es geht so schnell alles.
Die Pandemie hat das eher noch deutlich verzögert. Also ich schätze fast, dass die hätte schneller kommen können. Hm. Wobei Picard vor allen Dingen hätte schneller kommen können, wozu wir jetzt gleicher kommen.
Ja.
Aber die wollten wahrscheinlich wirklich diese Popularität von Ethan Peck als Spock und ja. Anson Mount als Pike. Gut, Rebecca Romijn haben wir kaum gesehen, ne? Aber das wollten mitnehmen und ja.
Ja, hat jetzt nicht mehr so ganz geklappt, ne? Also, aber ja, ich glaube, das kann gut funktionieren.
Ja, also es wird eben eine ganz klassische Star Trek Serie mit einem wöchentlichen Problem und so.
Ja.
Ist auch gut. Die haben wir bis jetzt nicht.
Ja. 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 Also ne, Discovery ist so ein bisschen dahin zurückgekehrt, ne?
Ja,
aber auch nicht minimal, so richtig. Ne?
Ja, gut. Dann in der Reihenfolge kämen wir jetzt tatsächlich zu
Picard.
Genau, muss ich gucken, wo habe ich das denn jetzt? Oh, da. Ach, diese neuartige Technik hier. Das macht.
Andy kämpft mit dem Touchscreen.
Nur Probleme. Ja, wir müssen ja noch bis 2022 warten, tatsächlich für Picard.
Ja.
Aber sie scheinen zweite und dritte Staffel zusammengedreht zu haben. Das heißt, danach
müssen wir. Das mal schon besprochen, glaube genau. ich. Ne? Ja.
Danach müssen wir aber wahrscheinlich dann nicht so lange warten, wenn jetzt in 2022 die zweite Staffel kommt. Ebenfalls 2022 soll nun ein Roman kommen, namens Second Self von Una McCormick wieder. Das ist diejenige, die auch den ersten Picard-Roman geschrieben hatte. Ne? The Last and Only Hope heißt er, glaube ich. Letzte und einzige Hoffnung. Second Self soll eine Lücke zwischen erster und zweiter Staffel aus der Perspektive von Ruffy Musica füllen. Und gut, es kommen ständig irgendwelche Romane raus, ja. Aber bei Una McCormick kann man davon ausgehen, dass die immer relativ nah an der Produktion ist. Das heißt, vielleicht auch zumindest halbkanonische Romane schreibt oder Romane, die später kanonisiert werden. Und wenn wir jetzt sagen, sie füllt eine Lücke zwischen der ersten und zweiten Staffel, dann ist die Frage,
wie groß ist denn die Lücke eigentlich?
Wie groß ist die Lücke und haben wir einen Zeitsprung? Eventuell. Also in der offiziellen
Zeit wird ja offensichtlich eine Rolle spielen.
Ja, aber, stimmt. In der offiziellen Beschreibung des Verlags steht, nach den explosiven Ereignissen in der ersten Staffel Star Trek Picard ist Ruffy Musica hin und her gerissen zwischen der Rückkehr in ihr altes Leben als Geheimdienstoffizierin der Sternenflotte oder etwas Zahmerem, vielleicht als Lehrerin an der Akademie. Die Entscheidung fällt jedoch, als eine Nachricht von einem alten Kontakt einem romulanischen Spion eintrifft, in der um sofortige Hilfe gebeten wird. Mit der Hilfe von Cristobal Rios und Dr. Agnes Jurati und der Unterstützung von Jean-Luc Picard beschließt Ruffy, diese kritische Mission anzunehmen und erfährt schnell, dass vergangene Sünden niemals begraben bleiben. Die Wahrheit zu finden wird kompliziert und tödlich sein.
Das heißt, die geht zurück zur Sternflotte.
Steht da ja nicht. Da steht, dass es...
Ja, stimmt. Aber es steht da, dass sie überlegt, dass sie zwischen zwei Optionen überlegt, zur Sternflotte zurückzugehen.
Das stimmt. Zur Sternflottenakademie oder als Geheimdienstoffiziererin. Ja, die kann jetzt wieder aufgenommen werden, weil sie ja jetzt im Prinzip auch die Welt gerettet hat mit den Leuten. Ich finde es aber spannend, dass die in einem Roman hier irgendwie so eine Geheimmission von der Crew, die wir am Ende gesehen haben, gezeigt wird.
Ja.
Wenn wir die jetzt nicht in der Serie sehen, diese Sache, dann werden wir auf jeden Fall einen Zeitsprung sehen und am Ende ist dann irgendwas neu. Das ist natürlich, ich finde es gar nicht so schlecht, dass wir nicht alles am Stück erzählt bekommen.
Ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber es kommt ja mal darauf an, wie gut sie es erzählen, weil es gibt ja noch ein paar Issues, die irgendwie verhackstückt werden müssen, ne? Die kann man natürlich auch einfach schnell wegerzählen, ne? Also allein die Frage, wie kommt Picard mit seinem neuen Ich klar, so, ne? Aber vielleicht kommt das halt dann auch erst, oder wird das dann auch erst Thema quasi, ne?
Ja, oder wir sehen schon eine weitere Entwicklung.
Ja.
Und dann müssen wir uns den Rest halt vorstellen, was dazwischen passiert ist. Warum nicht? Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Also ich bin mittlerweile ein bisschen Fan von der Idee, dass wir da nicht wirklich jedes einzelne Ding erzählt bekommen, weil dann müssen sie ja auch wirklich alles erzählen, damit wir das glaubwürdig finden.
Ja, und dann wird es vielleicht auch mühsam irgendwann.
Genau.
Ja.
Ja. Schauen wir mal.
Ja.
Ansonsten haben wir natürlich noch Neuigkeiten von den Cameos von John DeLancey. Also die kleinen Videos, die er auf der Cameo-Plattform macht. Das
ist so absurd, ey. Ja.
Er deutet an, dass Staffel 2 von PK ein Schwanengesang von Q sein könnte. Weißt du, was ein Schwanengesang ist?
Das hier kommt doch aus Ballett und so, ne? Nee, sterbende Schwan und so. Also es geht um den Abgesang.
Genau, ein Abgesang.
Ja, also das Ende von Q nach.
Aber ich glaube, das kommt nicht vom
Schwanensee.
Schwanensee.
Schwanengesang.
Ja. Ich glaube, es kommt nicht vom Schwanensee. Ich glaube, es kommt einfach daher, weil Schwäne
schlecht
kurz singen. Vorm Sterben schreien oder so.
What the fuck?
ja.
Schwan, erster Treffer, zweiter Treffer, Schwangerschaftstest. Schwanengesang. Ja, cool.
Ich kann nicht mehr scrollen. Was ist da los?
Als Schwanengesang bezeichnet man das letzte Werk eines Musikers oder eines Dichters. Auch die letzte Rede eines Politikers wird oft in einem weiteren Sinne des Wortes als Schwanengesang bezeichnet. Eine andere Bezeichnung ist Schwanenlied. Der letzte Werkzyklus von Heinrich Schütze aus dem Sterbejahr 1672 heißt Schwanengesang, ein typisches Alterswerk. Berühmt ist der letzte Liederzyklus von Franz Schubert, der nach dessen Tod von seinem Verleger unter dem Titel Schwanengesang zusammengestellt wurde. Aber wo es herkommt? Der Ausdruck geht zurück auf einen alten griechischen Mythos, der besagt, dass Schwäne vor ihrem Tod noch einmal mit trauriger, jedoch wunderschöner Stimme ein letztes Lied anstimmen.
So, habe ich doch gesagt.
Genau so hast du das gesagt.
Ja. Schwäne schreien am Ende ihres Lebens.
Ein wunderschönes Lied.
So, was ich damit nur sagen will,
Q stirbt. Kann ein Q sterben?
Er hat wörtlich gesagt, du wirst mich, also zu irgendeinem Typen, der ihn gekauft hat bei Cameo, du wirst mich bald auf PK sehen, ich komme zurück, nicht im Rollator, aber nahe dran. Es ist mein letztes Weitermachen mit Jean-Luc Picard. Ja.
Ich weiß ja nicht, was mit Qs passiert, wenn Qs nicht mehr Qs sind. Vielleicht gehen die auch in irgendeinen anderen Bewusstseinszustand übrig. Vielleicht wechselt der ja zu irgendwas.
Ins Q-Kontinuum.
Da ist er doch, oder?
Stimmt.
Also die meiste Zeit, er fliegt ja auch zwischendurch mal raus, aber...
Keine Ahnung, ich glaube auch einfach, John Delancey wird auch nicht mehr Q spielen danach. Wo auch? Vielleicht würde er nochmal im Lower Decks sprechen oder so.
Weil du... Ja, es macht auch keinen Sinn.
Nee, macht's nicht.
Ja. Eben.
Zur Bedeutung von Q hat er noch was gesagt. Als Person, die Q spielt, frage ich mich manchmal, ob die Menschheit es wert ist. Ihr werdet froh sein, dass ich muss das irgendwie simultane besetzen, dass ich bei Picard dabei bin und viele der Diskussionen, die ich in letzter Zeit geführt habe, drehen sich um genau das, moralische Ideen. Ich denke, dass der Charakter von Q im philosophischen Bereich am besten funktioniert.
Ja. Naja, er hat ja immer die großen philosophischen Fragen aufgeworfen, ne? Also, der Sinn des Lebens, der Sinn der Menschheit, der Sinn des Universums, keine Ahnung. Also, ne?
Ich weiß nicht, ob das überhaupt Philosophie ist, was er da macht. Oder ob das irgendwie...
Also was er da macht, ist, glaube ich, keine Philosophie. Er ist der Störfaktor, durch den philosophische Fragen vielleicht aufgeworfen werden. Aber er ist das Chaos-Element.
Ja. Wir werden sehen, wie philosophisch das denn wird, wenn Q jetzt in Picard auftritt. Hm.
Also er hält es bestimmt für philosophisch. Also Delancey.
Ja, wir müssen auch nicht über Delancey so haten.
Nein,
ich meine,
machen wir gar nicht.
Ist halt,
machen wir doch nicht.
Er ist halt irgendwie, er schien uns auf der FedCon nicht der sympathischste Typ zu sein.
Ach, das kann man auch so nicht sagen. Also er ist von sich sehr überzeugt, glaube ich, aber ja. Why not? Also es ist ja nicht per se eine schlechte Charaktereigenschaft. Wir interessieren uns nicht für Segeln, das ist vielleicht aus seiner Perspektive eine schlechte Charaktereigenschaft.
Ja.
Ich fand den auch gar nicht so unsympathisch. Er kam so eine Spur drüber.
Ja, uninteressiert irgendwie wirkte er.
Ja.
An der Veranstaltung, auf der er war.
Ja. Kann man ihm aber auch nicht vorwerfen.
Kann man nicht vorwerfen. Ich weiß auch nicht, ob ich die ganze Zeit so interessiert wäre, wenn ich seit 25 Jahren auf denselben Charakter reduziert werde und damit. Aber ich verdient halt damit seine Kohle.
Ne? Ja, das ist halt die Frage. Also ist das professionell, kann man halt fragen. Ja. Ne? Also wenn du keinen Bock mehr oder nicht mehr so richtig Bock hast auf so eine Veranstaltung.
Ich mag es dann lieber, wenn es so ist wie bei Jonathan Frakes und Brent Spiner, die sich einfach einen unglaublichen Spaß draus machen. So.
Ja, klar. Und die es feiern, gefeiert zu werden. So. Ja. Oder sich selber feiern, gegenseitig oder so. Also die haben halt Bock. So, ja. Und die haben halt auch Bock irgendwie aufs Publikum, ne? Also die haben Bock, mit den Leuten die Zeit zu teilen.
Warum machen die beiden eigentlich nie einen Podcast zusammen?
Ja, keine Ahnung, frag sie doch mal.
Das wäre perfekt.
Ich weiß gar nicht, ob der Podcast so perfekt ist. Also ich glaube, das kann schon auch funktionieren, aber ich glaube, die haben wirklich Bock auf Publikum, weißt du? Also ich glaube, so eine Live-Audience, also die sollten einfach...
Stimmt.
Die sollten einfach irgendwie über Bühnen ziehen mit irgendwie...
Ja gut, das machen sie ja.
Star Trek, ja, das machen sie ja. Im Prinzip ist alles gut.
Ja. Q hat noch eine... Delancey hat noch eine witzige Szene erzählt. Nämlich, erinnerst du dich an die Mariachi-Szene in Deja Q? In Deja Q verliert Q vorübergehend seine Kräfte.
Ja.
Und am Ende bekommt er sie wieder. Ne? Da geht es irgendwie darum, Riker zu verführen oder sowas. Wie auch immer, glaube ich. Ich habe es nicht mehr richtig in Erinnerung. Auf jeden Fall, am Ende gewinnt er sie wieder und dann spielt er kurz mit einer Mariachi-Band auf der Brücke.
Ja, irgendwie, ja, jetzt bin ich dabei.
Er sagt, es wurde an einem Mittwochabend gegen 23.45 Uhr gedreht. Wieso? Weil am nächsten Tag Thanksgiving war und wir in der Nacht um Mitternacht gehen konnten und uns die Zeit davon lief. Wir haben die Szene sehr zeitnah aufgebaut, also vielleicht so gegen 11.30 Uhr. Was bedeutet, die Kameras reinzuziehen, alles zu bekommen, Beleuchtung und so. Wir wussten, dass wir sehr kurze Zeit haben. Und ich habe dann einfach meine Erfahrung aus Days of Our Lives aus dem Hut gezogen. Das ist eine Serie, wo er mitgearbeitet hat. Mhm. Er hatte 3 Jahre lang Days of Your Life an einer anderen Figur gearbeitet, Eugene, die sehr, sehr populär wurde und hat da auch viel improvisiertes Zeug gemacht. Und dann hat er einfach an dieser Szene nur gesagt, ey Leute, hört zu, wir haben nicht viel Zeit, dreht einfach die Kameras. Und dann hat er einfach diese Szene aus dem Hut gezaubert. Die stand nicht im Drehbuch, er hat sie einfach gemacht. Also es stand schon im Drehbuch, dass es eine Mariachi-Band ist, aber er hat dann diese Szene einfach kurz improvisiert.
Was ich cool finde.
Ja.
Voll.
Ja.
Also ich finde ja eh, dass man bei solchen Sachen mal Mut zur Impro haben kann und dann wird es authentischer. Also ich habe keine Ahnung von Schauspiel, aber ich habe so das Gefühl, da wo ich mitbekommen habe, dass da mal was improvisiert wurde, dass es nicht geschadet hat.
Genau. Die Lower Decks-Leute haben ja auch schon immer gesagt, dass sie immer wieder so ein bisschen improvisieren können bei den Aufnahmen. Das ist schon ganz cool. Ja. Er hat dann noch er hat noch so einen Shakespeare-Vergleich gebracht zu seiner Rolle. Er sagt, zu seinem ersten Auftreten, ist ungefähr 25 Jahre her und ich fand es irgendwie leicht, in den Sattel zu kommen, es war gar nicht schwer, aber ich muss sagen, es ist jetzt in Picard nicht die Art von Puck-artigem Mercutio von früher. Diesmal ist es ein anderer Q, ne? Also Puck aus dem Sommernachtstraum, Mercutio aus Romeo und Julia.
Oh, ne? Ja.
Diesmal ist es ein anderer Q, es ist, was sie wollten, ich denke, dass es Sinn macht. Patrick und ich hatten schöne Eröffnungsszenen und Szenen mit Brent und Arbeiten mit Jonathan Frakes. Es war wirklich interessant und ich bin begeistert, wer hätte das gedacht.
Ich glaube, er schreibt mir gerade.
Ja? Was schreibt er?
Ah, ist doch nicht schade.
Schade. Ja, also wir hören, dass es ein anderer Q ist. Es ist nicht mehr so dieser Chaos-Witz-Element. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Auch das, ne, auch so ein bisschen das böse Gegen, also es sind ja zwei Gegenspiel, also typische Antagonisten im Prinzip, die er da gerade genannt hat. Ne?
Ja, Puck ist mehr so ein Trickster, oder?
Ja, Mercutio ist halt eigentlich der Gegenentwurf, so, ne, der komplette. Aber ist Q der Gegenentwurf zu Picard? I don't know.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn er den verändert sieht. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich meine, da arbeiten die jetzt zu viert zusammen. Da sind Patrick Stewart, Brent Spiner, John Delancey und Jonathan Frakes.
Ja, großartig.
Also für TNG-Fans kann eigentlich nicht viel schief gehen, ne?
Nee, ich habe auch total Bock. Also, ne, wie gesagt, also kein John Delancey-Bashing. Ich freue mich total darüber, dass er da nochmal mitmacht und dass wir diese Rolle nochmal sehen. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch in der Verbindung Potenzial. Also ich glaube schon, dass das gut funktionieren kann.
Ja. Jonathan Frakes hat ein Interview mit The Main Edge gegeben und hat darin gelogen.
Okay.
Oder vergessen. Ich zitiere mal, ja, ich habe die Regie bei einigen Episoden von Star Trek Picard beendet. Der hat diesmal, glaube ich, nicht geschauspielert. Ich habe das Gefühl, dass Jonathan Frakes in der zweiten Staffel nicht vorkommt.
Ja.
Weiß ich aber nicht.
Ja.
Er hat aber auf jeden Fall Regie geführt.
Ja.
Und er sagt, ich kann bestätigen, dass einer von unseren alten Crewmitgliedern, der omnipotente Q, gespielt von John Delancey, tatsächlich in beiden Episoden, bei denen ich Regie führte, vorkommt. Was den Rest der Besetzung betrifft, weiß ich nicht, was der Plan für sie ist. Marina Sirtis, die Constance Troy spielte, und ich waren letzte Season kurz bei Picard. Brent Spiner, der Data gespielt hat, ist in einer anderen Rolle zurück, aber das ist, soweit ich es sehe, das ist soweit, wie ich es sehen kann, alles. Und das stimmt nicht. Denn wir wissen,
dass Lever Burton auftaucht.
Nee, wir wissen, dass Whoopi Goldberg auftaucht.
Ach so. Ah nee, Lever Burton hatten wir, ach so ein Quatsch, da hatten wir nur gemutmaßt, ne? Macht aber ja gerade Gameshow. Genau, Whoopi Goldberg wissen wir auch, das ist ja offiziell gewesen, also das ist
Geinen
ja im Fernsehen
ist
übertragen
Geinen
worden.
Geinen ist offiziell dabei.
Ja.
Geinen, Whoopi Goldberg ist offiziell dabei.
Aber das ist ja, das kann man natürlich drüber streiten, ob das Crew ist, ne?
Ja, gut. Aber wenn er danach gefragt wird, wie ist es denn mit den alten Leuten wieder dabei zu sein?
Ja, das stimmt allerdings.
Naja, gut. Vielleicht wollte er auch damit sagen, nee, nicht in seinen Episoden. Aber, naja. Brent Spiner hat dann noch ein Interview gegeben, also der Data-Darsteller mit Showbiz Junkies. Der hat gesagt, ja, Jonathan hat wirklich seine Sachen gelernt, ist ein guter Regisseur. Jonathan Frakes, ne? Ich fühle mich immer gut aufgehoben, wenn Jonathan nur Regie führt. Ich habe gerade eine Episode mit ihm beendet und es war einfach großartig. Wir haben eine Verbindung und es ist großartig, mit jemandem zusammenarbeiten, der mir so nahe steht. Er ist jetzt wirklich geschickt, und das sage ich nicht nur über meinen Freund. Ich denke, wenn Sie jemanden im Set fragen, jedes Crewmitglied, jeden anderen Schauspieler, alle haben Freunde an der Arbeit mit Jonathan Frakes. Definitiv mein Lieblings-TNG-Regisseur.
Wow.
Eine Liebeserklärung von Brent Spiner an Jonathan Frakes.
Aber ich glaube, das können sie gegenseitig an die Köpfe werfen. Ich glaube, die mögen sich beide wirklich sehr.
Das glaube ich auch.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass Jonathan Frakes wirklich auch beliebt ist.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der so ist, wie er ist, ne? Also ja. So wie wir, also es wird garantiert auch einen privaten Jonathan Frakes geben, aber ich glaube auch, dass der beruflich das ausstrahlt, was man da so mitbekommt, wenn er auf Bühnen unterwegs ist.
Ich habe noch nie ein schlechtes Wort über Jonathan Frakes gehört.
Ich glaube, wir haben auch noch nie ein schlechtes Wort über Jonathan Frakes gesagt, vielleicht mal abgesehen von seinen Schauspielkünsten.
Ja, genau.
Ja. Ja. Aber das sagt er ja selber.
Ja. Er sagte noch weiter, wir hatten in der TNG-Crew wirklich eine besondere Bindung. Wir arbeiteten 16-Stunden-Tage an Sets ohne Fenster. Wir hätten wirklich verrückt werden können. Ich denke, wir haben uns stattdessen dafür entschieden, eine gute Zeit zu haben. Und das haben wir wirklich gemacht. Wir haben den ganzen Tag gelacht, jeden Tag. Es gab hier und da prickelnde Momente, aber wirklich nicht viel. Diese Kameradschaft hat überlebt. Es ist wirklich, hat wirklich die Zeit überschritten. Wir sind jetzt so nah wie eh und je, wenn nicht noch mehr. Wir treffen uns immer noch zum Abendessen. Ich spreche noch jede Woche mit einem oder mehreren Darstellern. Und zufällig arbeiten wir auch wieder zusammen, was großartig ist.
Das ist echt krass, ne? Also dann machst du so eine Serie. Ich meine, das ist ja auch eine ewig lange Zeit gewesen. Ne? Ich meine, wenn du mehr oder weniger fast ein Jahrzehnt damit verbringst, wenn du die Filme jetzt noch mit einberechnest, ne?
Dann immer mit denselben Leuten.
Mehr, immer mit denselben Leuten, so, ne? Ja, ist irgendwie klar, dass das prägt, ne? Aber es ist halt auch geil, dass es dann auch anhält. Also wenn er sagt, irgendwie jede Woche telefoniert er mit irgendwem aus der Crew, das ist
schon. Und auch das glaube ich, ne? Also wenn man immer wieder Bilder sieht, die treffen sich halt wirklich ständig zum Abendessen und sowas, ne? Also jetzt während der Pandemie wahrscheinlich nicht so häufig, aber auch jetzt nach der Pandemie, da gab es wieder so ein paar Bilder, wo sie, also was heißt nach der Pandemie, ne? Wir sind jetzt immer noch drin, aber jetzt in Niedrig-Inzidenzphasen, da sieht man dann Bilder, wie sie irgendwie zusammenkommen. Und sich freuen, dass sie mal wieder zusammen sein können oder sowas. Ich glaube, das sind wirklich Freunde geworden.
Ja.
Wahrscheinlich nicht alle so, aber viele.
Ja, im Gegensatz zum Beispiel ja irgendwie zu der Original Series, wo man sowas irgendwie, ne, also zumindest von Shatner nicht so wirklich.
Nee, eigentlich von allen nicht.
Ja.
Ne, die sind alle irgendwie verschiedene Wege gegangen, haben sich auch alle mehr oder weniger gestritten und so.
Ja.
Was sicherlich aber auch an den Charakteren lag. Ich glaube, sowohl Shatner als auch Nimoy waren nicht so einfach. Shatner sicherlich noch ein bisschen schwieriger als Nimoy, aber.
Ja, ich glaube aber auch, dass Nimoy ein ganz spezieller Typ gewesen ist. Ne?
Ja.
Also sicherlich auch haben beide irgendwie ihre sympathischen und auch entertaining Seiten so Klammer auf gehabt, Klammer zu, ne? Aber
das ist eine ganz traurige Geschichte, ne? Dass Shatner eine neue Show hat. Hast du das mitbekommen?
Nee. Eine neue Show mit 91?
Ja, und zwar auf RT.
Ernsthaft?
Ja.
Oh, don't. Dann nicht auf den letzten Metern. Also, RT ist Propaganda-Fernsehen der russischen Regierung.
Ja.
Also, ne, um es mal plakativ zu machen. Also, aber ich glaube.
Das ist exakt das.
Ja, genau.
Ja, schwierig.
Was macht er da?
Talkshow.
Nein. Warum denn?
Weiß ich auch nicht.
Berater haben.
Ja gut, ich glaube, der berät sich mit 91 auch selbst.
Ja, aber da ist er vielleicht schlecht beraten.
Tja. Brent Spiner ist noch gefragt worden, dass er ja gesagt hatte, dass er Data nach Nemesis nie wieder spielen würde. Ne?
Ja.
Und dann meinte er, ja, ich wurde aber davon beeinflusst, dass ich dachte, dass es wirklich eine erstaunliche Gruppe von Leuten war, die Show geschrieben haben. Tatsächlich war das, was ich gemacht habe, wunderschön geschrieben. Im Grunde hatte ich in der ersten Folge ein kleines Augenzwinkern und in der letzten Folge gab es diese phänomenale Szene von Michael Chabon, die ich fantastisch fand, also warum nicht? Wir ändern unsere Meinung von Zeit zu Zeit. Ich würde gerne eine Lektion von Sean Connery nehmen, der sagte, sag niemals nie. Aber er hat schon irgendwie recht, ne? Und die Szenen, die Data hatte, ne?
Ja.
Das Augenzwinkern am Anfang, wie er schön sagt, und diese fantastische Szene am Ende, das waren auch wirklich Highlights von Picard.
Absolut. Ne? Also an seiner Stelle hätte ich das auch gespielt. Ja. Also ich dann natürlich immer die Frage, ne, wie bewertet man den Rest der Serie? Aber vielleicht ist es auch einfach nicht sein Problem so, ne? Also er hat ja völlig recht. Die Momente, die sind wirklich toll.
Ja, genau. Und ich kann euch nur empfehlen, dieses Showbiz-Junkies Interview mal komplett zu lesen. Das lohnt sich sehr. Ich werde noch einen letzten Auszug davon vorlesen, weil er so spannend ist. Er wurde nämlich gefragt, ob er als Data in Erinnerung bleiben möchte.
Mhm.
Was meinst du, was hat er geantwortet?
Ich vermute ja, weil wenn man ganz ehrlich ist, hat er ja sonst nicht so richtig viel Bemerkenswertes gemacht. Also er hat bestimmt viele tolle Sachen in seinem Leben gemacht und viele tolle Erfahrungen, aber nichts, womit man ihn jetzt, glaube ich, so stark in Verbindung bringt als mit Data. Also insofern glaube ich, dass der da auch okay mit ist und sich darüber vielleicht sogar drüber
wäre freut. Eine coole Antwort gewesen. Ich finde seine Antwort aber noch cooler.
Alles klar.
Er sagt, ich mag Data sehr.
Ja.
Ich bin sehr froh, dass ich diese Rolle gespielt habe. Es bot mir und bietet mir auch weiterhin viele Möglichkeiten, viele Herausforderungen. Aber ich würde es vorziehen, als Brent Spiner in Erinnerung zu bleiben, wenn ich die Wahl hätte. Nur, weil ich das halt eigentlich bin. Data ist, ich weiß, das ist schwer zu fassen, eine fiktive Figur. Und ich bin, ob Sie es glauben oder nicht, eine echte Person. So viel Zeit, die ich als Data verbracht hatte, habe ich so viel mehr Zeit, als ich selbst verbracht. Und das wäre dann meine Präferenz.
Das ist, ich kann mir ganz genau vorstellen, wie er das sagt.
Ja.
So, ne? Und das ist, ne, auch mit so einem kleinen Augenzwinkern. Ja. Ne? Und ja, das ist eine schöne Antwort. Das ist eine schöne Antwort.
Ja, so, Robert Duncan McNeil, da habe ich dir eben eine kleine Anspielung zu gemacht, ne? In unserem Lower Decks Part.
Da hat er uns ja auch schon zugezwinkert vom Teller.
Genau. Und er sagt, er hätte fast in Picard wieder Tom Paris gespielt. Und so ganz scheint das auch noch nicht vom Tisch zu sein. Das hat er nämlich im Podcast Primitive Culture erzählt.
Aber ich dachte, das wäre schon abgedreht, auch Staffel 3.
Nee, sie sind im Dreh von Staffel 3, glaube ich.
Achso, okay. Mhm.
Oder im Dreh dieser Doppelstaffel.
Ja.
Primitive Culture ist ein Podcast von Track FM.
Ja.
Und da war Robert Duncan McNeil zu Gast. Und er hat erzählt, ich habe mit Showrunner Terry Metallus über die zweite Staffel von Picard gesprochen. Und er und ich haben in letzter Zeit ein paar Gespräche geführt. Und wir haben uns irgendwie wieder verbunden, was großartig war. Und Terry hatte davon gesprochen, mich als Regisseur oder als Schauspieler mit Tom Paris dorthin zu holen. Aber es ging wirklich um den Zeitplan. Also ich würde gern Picard machen, ich habe die erste Staffel wirklich geliebt. Sie baten mich, eine Episode von Picard in der ersten Staffel als Schauspieler zu drehen, um Tom Paris zu spielen. Und ich war nicht verfügbar. Und auch jetzt war ich nicht verfügbar.
Hm.
Allerdings sollte er wohl auch Regisseur bei Discovery werden, aber er hat einfach viel zu viel zu tun. Zurzeit macht er die Scott und Hooch-Serie, Turner und Hooch.
Aber da würde ich ja alles verstehen lassen. Aber gut, ich war keine Ahnung, wie sehr verbunden der dem Star Trek
ist. Aber der ist halt Hauptproduzent, ne, von diesen Serien. Der macht auch noch gerade Resident Alien mit Alan Tudyk.
Ja, klar, das ist schon eine andere Nummer am Ende, ne? Ja, das ist gut im Business. Mal abgesehen davon ist halt auch die Frage, ne, der hat sich ja schon ein bisschen verändert.
Ja, er hat ordentlich zugenommen und Tom Paris.
Ja. Ist eigentlich auch wurscht am Ende, ne? Also Patrick Stewart ist halt alt geworden, er ist halt dick geworden. Also dicker geworden.
Ja.
Vielleicht ist auch am Ende völlig wurscht. Dass Menschen sich verändern, ist irgendwie auch okay.
Ja, ist irgendwie auch okay, stimmt. Ja, und Jonathan Frakes hat natürlich auch zugenommen, irgendwie mit seinem, wie alt ist er mittlerweile, 70 oder so?
Ist er schon 70?
Ja, oder knapp davor oder so. Mhm.
Ja, klar, und der hat sich ja auch schon staturmäßig während der Serie einfach verändert, ne? Ja. Wenn du dir anguckst, wie schlaksig und jung der in der ersten Staffel war.
Ja. Gut. So, jetzt sind wir, glaube ich, chronologisch bei den geplanten Serien komplett durch, oder?
Ja, ich würde auch sagen. Wir können jetzt nochmal so die üblichen Verdächtigen durchgehen, sowas wie Sektion 31.
Ja, dann machen wir nochmal Sektion 31. Da gibt es nämlich tatsächlich ein paar Neuigkeiten. Vor ein paar Monaten schon gab es eine Podiumsdiskussion der Producers Guild. Die ist allerdings jetzt erst veröffentlicht worden auf YouTube. Und da ist Kurtzman sehr optimistisch in Bezug auf die Sektion 31-Serie.
Ach, guck.
Er sagt wörtlich, wir haben tatsächlich ein paar Sektion 31-Skripte. Covid hat ehrlich gesagt das Spiel für alle und jede Show geändert. Wir hatten einen ganz bestimmten Zeitplan, der dann wegen Covid völlig durcheinander geriet. Das hatten wir auch schon mal, glaube ich, irgendwann spekuliert in den Jahren davor.
Ja.
Strange New Worlds war ja gar nicht geplant, als die Sektion 31-Serie schon geplant hatten. Und dann sagt Kurtzman sogar, die vierte Discovery-Staffel startet viele Monate später als ursprünglich geplant. Auch BK, alles wurde gepusht. Wir sind also mit Sektion 31 auf einem guten Weg und ich bin sehr optimistisch. Offensichtlich ist es kein Geheimnis, dass wir an Michelle Yeohs Spin-off-Show für 36 gearbeitet haben. Die große Frage war also, wie man das auf organische Weise macht. Wie kann man das so machen, dass sich der Beziehungsbogen auszahlt, der von Anfang an aufgebaut worden ist? Es ist kein Zufall, dass Michael und Georgiou im Discovery-Piloten durch die Wüste laufen und in ihrer letzten Episode laufen sie durch den Schnee als visuelles Echo von dem, was wir in der Premiere gemacht hatten. Finde ich schön.
Ja,
finde ich auch. Und Kurtzman vor allen Dingen sowas auf den Blick hat. Ne?
Ja.
Also ich hab immer das Gefühl, wenn ich in der Rolle von Kurtzman wäre, dann würde ich mit den einzelnen Produktionen immer relativ wenig zu tun haben. Und mir irgendwie nur Leute holen, die sich dann darum kümmern.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn du da so drin bist, dann willst du, glaube ich, auch, also ich will nicht wissen, was der für Arbeitstage hat, ne? Aber ich glaube, da musst du dann auch schon irgendwie ein bisschen für leben. Und ich glaube, das tut er auch ein Stück weit. Also der ist da, glaube ich, schon noch knochentief drin.
Wo ich ihm vielleicht nicht so hundertprozentig recht geben würde, er sagt, ja, es gibt einen ganzen Beziehungsboden, den sie seit Beginn der Serie hatten und auch Giorgio hat sich ehrlich gesagt nie mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen als Terranerin konfrontiert. Und je näher sie der Crew von Discovery kommt, mit der sie verbunden ist und dies nicht sagen möchte, desto mehr muss sie mit diesen Entscheidungen rechnen. Da wir also wussten, dass wir Michelle in eine Sektion 31-Show bringen würden, mussten wir ihr einen angemessenen Abschied geben, der viele der Story-Threads zusammenführte, die wir seit der Premiere der ersten Staffel aufgebaut haben. Das wirkt für mich nicht so hundertprozentig rund. Vor allen Dingen, Premiere der ersten Staffel, das war einfach auch eine andere Giorgio.
Das ist der Punkt. Und auch die Beziehung zu Michael, ne, dass die, von der hier spricht, als wäre es eine lang und breit gezeigte, gewachsene Beziehung, ist es ja auch einfach nicht. Wir haben Michael und Giorgio in kleinen Mini-Splitter-Szenen immer mal wieder aufeinandertreffen sehen und können uns das ein oder andere denken und dass da irgendwie ein Band zwischen den beiden ist, ist immer mal wieder irgendwie durchgeblitzt, aber auch einfach nur, weil beide in dem jeweils oder der jeweils anderen jemand anderen sehen, so, ne? Also das finde ich auch ein bisschen hochgehängt, ehrlich gesagt.
Ja. Nun gut, wir wissen, Sektion 31 wird irgendwann, also Stand jetzt, noch kommen.
Das ist ja ein Ding, weil tatsächlich haben wir ja, war es in der letzten oder in der vorletzten News irgendwie schon fast aufgegeben, daran zu glauben, so, ne, dass da irgendwas passiert.
Ja, wir gucken aber mal, was sie noch für weitere Ideen haben, ne? Stand jetzt ist das die Serie, die als erstes geplant ist, wenn alle anderen fertig sind.
Ne? Ja. Oder die erste fertig ist.
Ja, genau.
Also, ja. Ja.
Vielleicht kommt ja die Captain Wolf-Serie doch noch. So.
Captain Wolf, Captain Wolf.
Bevor wir über die Filme reden, weil die Filme sind für mich immer so ein schwieriges Thema.
Schwieriges Thema, ja.
Wir reden über DS9.
Hä? Ist vorbei.
Ist vorbei,
ja. Ja. Aber wir haben eben noch drüber gesprochen, Benjamin Sisko ist nicht tot, aber übergegangen zu
Propheten. Genau. Bei der GalaxyCon gab es ein DS9-Panel. Das verlinke ich euch gerne.
Ja, ja. Also, aber ja, gut. Ja.
Auf diesem Panel saßen Terry Farrell, also die Dex, Nicole de Boer, die andere Dex, Andrew Robinson, der Garak und Armin Shimmerman, der Quark. Und die haben gesagt, dass sie gerne zu Trek zurückkehren würden. Es saß auch noch Nana Visitor da, die hat das nicht gesagt. Also.
Ja, die hat aber auch, also ich weiß nicht, was die anderen noch so gemacht haben, aber die hat ja durchaus eine passable Karriere noch gemacht, ne?
Jetzt müssen wir mal einen Realismus-Check machen.
Ja.
Terry Farrell hat sich damals vor allen Dingen mit Rick Berman überworfen. während die S9.
Ist das so?
Okay. Ja, der ist relativ hart mit ihr umgegangen. Der hat sie auch vor die Wahl gestellt. Also entweder unterschreibst du jetzt hier oder du kannst dir deine Sachen holen oder sowas. Ne?
Das ist auch der Grund, warum die dann gegangen ist, oder
genau.
was?
Genau. Ja. Aber Rick Berman war sowieso ein schwieriger Typ. Das wissen wir immer wieder aus irgendwelchen Auszügen. Und der ist weg.
Ja.
Sie ist mit Adam Nimoy verheiratet. Also dem Sohn von Leonard Nimoy, also dem alten Spock. Sie ist regelmäßig auf Cons.
Die ist wirklich sehr regelmäßig unterwegs, ne?
Also warum nicht?
Ja.
So. Und bei den Trill gibt es Möglichkeiten.
Ja.
Das haben wir in Discovery Staffel 3 gesehen, als die vorherigen Wörter von Grey gezeigt wurden. Wir könnten mit einer Szene Cameos von Jadzia und Ezri Dax einbauen, wenn man möchte.
Ja, also war relativ problemlos.
Ja,
ja.
Genau.
Aber das wäre ja keine richtige Rückkehr, ne? Das wäre dann ein...
Das wäre ein Cameo.
Genau.
Ezri könnte aber auch noch leben, beispielsweise bei Picard.
Ja, warum nicht? Hm?
Dasselbe gilt natürlich für Armin Shimmermans Quark
ne?
und Andrew Robinsons Garak.
Ja.
Auch die könnten noch leben. Shimmerman würde sich aber nach eigener Aussage darüber freuen, in einer animierten Serie vorzukommen. Das hat er mehrfach gesagt.
Ach.
An verschiedensten Stellen. Ich habe auch noch irgendwann ein anderes Interview mit ihm gehört. Der hat keinen Bock mehr, Text auswendig zu lernen.
Fair enough, kann ich auch verstehen. Das ist ja geil.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wie alt er mittlerweile ist, aber der sagt das öfter so, ja, komm, also eine animierte Serie wäre ganz cool, so, weil da muss ich keinen Text auswendig lernen, kann mich in irgendeine Sprecherkabine setzen und fertig so.
Das ist ja witzig.
Und da sehe ich bei Quark dann Lower Decks als sehr wahrscheinliche Möglichkeit.
Ja, also den da einzubauen ist ja auch noch wirklich überhaupt gar kein Problem, ne?
Nö.
Wie alt ist der denn?
Armin Shimmerman würde ich auf... Ja, der ist schon ein bisschen älter, glaube ich, als Jonathan Frakes. Ich würde ihn auf 73, 74 tippen.
Er ist 71.
71, okay.
Guck mal, wenn wir dabei sind, klar, noch Jonathan. Habe ich schon 60 Mal nachgeguckt. Frakes.
Das müsste 70, oder?
68.
68, mhm. Okay. Ja, aber dann war ich zumindest im Abstand einigermaßen richtig. Ja. Ne? Also Armin Shimmerman ist 3-4 Jahre älter als Jonathan Frakes. Ja. Andrew Robinson ist, glaube ich, wo du jetzt gerade dabei bist, kannst du mal Andrew Robinson eingeben. Mhm. Ich glaube, der müsste ungefähr Armin Shimmermans Alter sein.
Es ist immer schwer zu sehen, weil...
mit dem ganzen Make-up.
Mit dem ganzen Make-up, genau.
Das gilt aber für Armin Shimmerman natürlich auch.
Ja, das stimmt. Aber ja gut, Armin Shimmerman hat man aber irgendwie... Also ich habe den irgendwie mehr vor Augen.
Ja, weil er vielleicht am Boston Legal mitgespielt hat. Wobei Andrew Robinson natürlich auch schon eine Hollywood-Karriere hatte. Der hat, glaube ich, Dirty Harry-Filme zumindest zum Beispiel gemacht.
Hat er?
Ja. Wie alt ist der?
Wenn ich den richtigen Andrew Robinson habe.
25, dann ist es nicht.
Dann ist er 25. 79.
79? Ja, das ist er.
Krass.
Ja, 79 ist krass, ne? Ja. Also, aber warum denn nicht Lower Decks? So.
Ja, aber auch Picard könnte ich mir vorstellen. Also ein Garak, der da irgendwo auftaucht, wäre doch irgendwie...
Nee, finde ich, passt für mich nicht. Da sehe ich dann, also auch Nana Visitor, die hat nichts dazu gesagt, ne? Aber die sehe ich auch nicht in Lower Decks. Nana Visitor
meinst du?
Nana Visitor sehe ich in Picard.
Ach so, so.
Mhm. Genau. Ich finde, Andrew Robinson, der Garak ist zu... Also in seiner ganzen Verschlagenheit und auch Dramatik, die da teilweise in diesen späteren Folgen vor allen Dingen drin ist und sowas, ist der für mich nicht ernst genug. Also die Figur passt nicht in dieses ultra ernste Picard.
Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Und vielleicht hast du recht.
Nana Visitor würde ich aber da perfekt sehen.
Hm.
Ach, dieser Stuhl, ey.
Er quietscht, ne?
Ja.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also, nicht heute schon, aber...
Nicht in den letzten paar Jahren.
Nicht in den letzten paar Jahren, genau. Also, wir müssen ja mal eine Liste machen mit Dingen, die hier dringend renoviert werden müssen, ne? Ja. Stuhl, Rechner.
Ich würde mich so sehr darüber freuen, wenn wir Garak nochmal sehen würden.
Auch in Lower Decks, meinst du?
Ja, egal.
Hm.
Der kann von mir aus in jeder Serie mitspielen.
Ja. Ja, auf jeden Fall, aber du hast schon recht, also das muss halt wieder alles irgendwie passen. Also Quark kannst du im Zweifel irgendwie überall reinsetzen. Also ich finde, Quark würde im Zweifel auch zu Picard passen als kleiner Comic Relief irgendwo, ne? Das, ja. So ein kleines Zusammentreffen irgendwo, das würde schon auch irgendwie funktionieren.
Ja, aber passt ein Comic Relief da so rein? Also Agnes Jurati ist ja so ein bisschen das, was Comic Reliefig noch am ehesten ist.
Ja, aber wenn die irgendwo, keine Ahnung, irgendwo hinreisen und weiß ich nicht, ein Käffchen trinken gehen, um sich zu beraten und dann kommt Quark und der hat vielleicht eine wichtige Information, sehe ich eher als Garak.
Nee, ich sehe beides definitiv nicht.
Doch, Quark sehe ich. Und ihr? Was seht ihr? Seht ihr Quark
Kira.
In der nächsten Staffel?
Die Menschen sehen alle Kira.
Oder seht ihr Kira? Oder seht ihr vielleicht Morn?
Morn passt überall rein. Der darf nur nicht so viel reden. So, wir müssen über die Filme reden.
Auch wenn du nicht willst, Klammer auf, Klammer zu.
Ja, ich will nicht, aber wir müssen über die Filme reden.
Wieso hat Tarantino ein neues Drehbuch geschrieben?
Nein. Also erstmal vielleicht was Schönes, bevor wir über die kommenden Filme reden. Zum 55. Trackgeburtstag, 7. September, erscheinen die ersten vier Filme in 4K Ultra HD mit Dolby Vision und HDR 10.
Die ersten vier Filme heißt Star Trek 1, 2, 3 und 4.
Richtig, das heißt so. So meint man normalerweise, wenn man sagt, die ersten vier Filme.
Alles klar.
Finde ich geil.
Jetzt habe ich mir gerade Blu-rays gekauft von diesen Film in.
Ich habe mir jetzt einen 4K Ultra HD Player, Blu-ray Player geholt.
Ach, guck mal einer an.
Weil ich nämlich Bock hatte, nochmal Game of Thrones zu sehen.
Ach,
mir jetzt die.
Auf jetzt
die,
kommt er zurück zu den Silberscheiben auf
ich
einmal.
Ich habe mir die 4K Silberscheiben von Game of Thrones geholt.
Ja.
Ich musste das bis jetzt ja auf Sky gucken, das heißt in der möglichst.
SD.
Genau, SD-Qualität.
Sky ist der letzte Rotz.
Sky ist das Schlimmste, was es auf dieser Welt gibt. Wirklich. Sky muss einfach es tut mir leid für jeden Mitarbeiter dieser Firma, aber diese Firma muss einfach untergehen, dringend.
Also ich weiß ja nicht, wie man so Geld verdienen kann mit so einer grotzigen Software.
Mit Lizenzen, mit HBO-Lizenzen und mit Bundesliga-Lizenzen und mit Champions League-Lizenzen.
Unfassbar. Also es ist wirklich das Schlimmste, was ich an Software im Streaming-Bereich je gesehen habe.
Ich bin total glücklich. Mir wurde jetzt gesagt, dass The Walking Dead auf Netflix gewechselt ist. Gott sei Dank. Ich kann Sky nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es ist so fürchterlich.
Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Mein Leben mit Skype hat ein Ende.
Jetzt Sky, nicht Skype. Skype auch. Skype auch, aber Skype.
Ja, stimmt. Mein Leben mit Skype hat schon länger ein Ende. Das hat irgendwie keine Bedeutung. Aber es ist ein anderes Thema.
Aber ich jetzt gucke ich gerade Game of Thrones auf diesen Blu-ray 4K-Dingern mit Dolby Vision und so, True HD. Oh, ist großartig. Macht
sieht
es richtig,
gut aus?
Ja, sieht richtig gut aus, ist richtig guter Ton.
Hast du denn einen 4K-Fernseher?
Ich habe einen 4K-Fernseher, ich habe keinen OLED-Fernseher, aber ich habe einen 4K-Fernseher und der kann das auch relativ gut darstellen.
Okay, sowas habe ich nicht.
Ich habe immer gedacht, 4K wäre nur doppelt so gut wie Full HD.
Ja.
Aber es ist irgendwie 150 mal so gut.
Nee, Full HD ist ja nur 780 mal irgendwas, ne?
Das ist HD Ready.
Ach, stimmt, genau. Full HD ist wann dann was? 1000 irgendwas mal irgendwas. Aber 4K ist ja 8000 mal irgendwas, oder?
Nee, das ist, glaube ich, 8K.
Ah, das stimmt, das macht Sinn. Also es ist viermal so gut wie HD.
Ja, aber das kann man irgendwie anders rechnen und deswegen ist es, also weil das ja mal ist.
Ja, ne? Stimmt. Ja, I see. Yeah.
Ja, also es ist auf jeden Fall, sieht es toll aus. Man sieht jede Pore von diesen SchauspielerInnen.
Ob man das will, ist eine andere Frage, aber.
Und ich bin sehr, sehr gespannt, dieses, vor allen Dingen Star Trek 3 und 4, die wir ja noch nicht besprochen haben, dann wirklich in 4K Ultra HD zu sehen. Ich werde mir diese Box holen.
Ich würde gerne mal das, also viel lieber hätte ich, dass DS9 zum Beispiel digital remastered werden würde. Oder auch Voyager.
Ja, es gibt ja mittlerweile, es gibt zwei Firmen, glaube ich, die da KIs ransetzen. Du kannst, glaube ich, mittlerweile sogar in The Pale Moonlight komplett in 4K gucken. Von irgendeiner.
Aber berechnet quasi.
Berechnet.
Aus der SD.
Ja.
Aber ich meine, du könntest es ja machen wie bei TNG. Ne? Ich meine, das war vor irgendwie
nee, kannst du nicht,
viel Aufwand.
Kannst oder? Du nicht, weil bei TNG haben die, glaube ich, noch. Also irgendwie. Ihr werdet mich verbessern. Ich meine, bei TNG haben die noch mit Modellen gearbeitet und bei DS9 haben sie aber mit. Die Special Effects irgendwie computergeneriert gemacht und die lassen sich nicht so einfach hochrechnen, die müsste man alle neu machen.
Haben sie aber bei TNG zum Teil auch gemacht, deswegen sehen die besser aus. Die sehen in der remasterten Version besser aus. Das haben sie ja auch bei TOS im Übrigen gemacht, da haben die ja auch alle Effekte nochmal neu nachberechnet.
Mir würde es bei DS9 auch reichen, wenn die einfach das Bildmaterial, was sie haben, hochrechnen würden und den Rest mit einer KI, weil das sieht bei In the Pale Moonlight, bei dem, was ich da im Netz gesehen habe, sieht das wirklich gut aus. Oder was ich noch gesehen habe, war die Schlacht aus Sacrifice of Angels. So.
Ja, also ich meine, das Blöde ist halt an diesem 4:3, dass es einfach wirklich scheiße aussieht auf jedem HD-irgendwas-Fernseher auf einem 16:9 Bild. Ne? Das ist halt, macht einfach keinen Bock.
Aber ich glaube, du hast von den Kamerabildern hast du mehr. Da kannst du mehr rausholen noch.
Aber das Problem ist ja, dass du den also wenn du die, also wenn es das hergibt, ne, also wenn du die Originalaufnahmen hast, dann sind die ja in 16:9. Ne, also die haben ja damals vermutlich auf normalen Filmkameras gedreht. Ne? Das heißt, du hast ja mehr Bild. Also du hättest mehr Bild, was du zeigen könntest. Ne?
Ja, eben.
Und müsstest nicht irgendwas hoch
stretchen,
ziehen, irgendwas. Ne?
Das meinte ich doch gerade.
Achso, dann habe ich dich falsch verstanden. Nee.
Es gibt so ein paar neue Techniken. Der Björn schreibt da jetzt gerade auch oder hat jetzt gerade dafür einen Artikel in der Geek geschrieben.
Björn Sülter,
genau. Ist eine ganz andere Technik, aber finde ich auch spannend. Es gibt jetzt offensichtlich eine KI,
ja,
die es, also zumindest bald, daran arbeiten die gerade, die es schaffen soll, dass wir keine Synchro-SchauspielerInnen mehr brauchen.
Ah, das habe ich auch gelesen, ja.
Sondern, dass dann einfach die Originalschauspielerinnen, dass die Stimme der Originalschauspielerinnen
modelliert wird quasi.
Modelliert wird und dann die, dann spricht Tom Hanks irgendwie einen Film und wir hören seine Stimme in unserer Sprache.
Total spooky.
Ja.
Ja, da sind wir ganz nah beim Universalübersetzer-Thema wieder, ne?
Ja. Das ist crazy.
Ja.
Ja, nee, aber man muss das dann vorher schon übersetzen. Also es muss vorher jemand übersetzen.
Ja, ja. Aber es wird ja dann, es wird, also mit, es gab ja dieses Adobe Voice Blip Blub, diese Demo damals, die, wo du halt tatsächlich irgendwie mit einer Software mit 4-5 Minuten einer Stimme einfach tatsächlich sprechen, also Stimme generieren konntest, so, ne? Das heißt, die Technik ist im Prinzip da, ne? Also du kannst dir halt eine Stimme nehmen, also so wie du dich jetzt in ein Foto reinmorphen kannst, kannst du halt eine Stimme nehmen und mit der Stimme was tun, also die andere Dinge sprechen lassen. Und das ist jetzt irgendwie Next Level, dass du dir halt auch andere Sprachen sprechen. Das ist schon krass.
Und irgend so ein Typ hat für irgendeinen Star Trek-Film Deepfakes gemacht, die dann besser aussahen als das, was Lucasfilm oder wer auch immer das, Disney wahrscheinlich, gemacht hat. So. Und der ist jetzt angestellt worden von Disney. Ist auch, also passiert gerade sehr, sehr viel.
Ja.
So, was Filme. Was wissen wir über den neuen Star Trek Film?
Jetzt überlege ich gerade, ob ich diesen Ausflug jetzt in diesem
Kapitel. Nein, die Menschen müssen das hören. Lass das in diesem Kapitel.
Alles klar, ist in Ordnung.
Der neue Star Trek Film erscheint am 9. Juni 2023.
Hast du schon mal gesagt?
Ja. Wird produziert von J.J. Abrams.
Hast du schon mal gesagt?
Ja. Regisseur ist Stand jetzt Matt Shackman.
Hast du noch nicht gesagt, glaube ich.
Nee. Der hat zuletzt die umfeierte Marvel-Serie WandaVision gemacht.
Nicht gesehen. Marvel ist ja eher so dein Steckenpferd.
Nee, auch nicht wirklich. Also ich habe es natürlich auch nicht gesehen.
Aber du wirst ja gerade zu einem Marvel-Listen.
Ja, ich gucke mir die Filme irgendwie an. Ja. Bekannt geworden ist der durch die Serie jetzt Always Sunny in Philadelphia und die wirklich wunderbaren Game of Thrones Episoden, um hier mal den Kreis zu eben zu schließen.
Toll, wie du das machst.
The Spoils of War und Eastwatch,
Ärmel, ja.
Die waren in der siebten Staffel, die siebte Staffel war nicht mehr so gut, aber The Spoils of War und Eastwatch fand ich sehr, sehr gute Episoden, haben mir sehr gut gefallen. Der macht schon seit 2002 TV, hat noch keinen einzigen Film gemacht.
Ob das ein gutes Zeichen ist, weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Aber ich will da auch nicht viel drüber verlieren, weil ob der jetzt wirklich einen Film machen wird, ich glaube es ja nicht. Autorin des Films sollen nun Lindsay Beer und Jennifer Robertson-Dwarett werden. Lindsay Beer hat noch wenig gemacht, aber von ihr ist viel angekündigt für die nächsten Jahre. Robertson-Dwarett war Mitautorin von Tomb Raider und Captain Marvel.
Okay, also beides nicht gesehen. Also
ich habe den Tomb Raider-Film gesehen, der war ganz okay. Hm. War halt ein Actionfilm, so.
Angelina Jolie, der?
Nein, oder? Nein, nein, mit
Warte, aber es gab einen Tomb Raider mit Angelina.
Es gab einen Tomb Raider, ja, aber das war Anfang der 2000er, glaube ich.
Ja.
Der jetzt, der.
Ach, das ist der aktuelle, was auch immer, das war ein
Reboot.
Boot. Ja. Richtig, ne? Also.
Das war ein ganz netter Superheldenfilm einfach.
Okay.
Ja. Gut. Die hat immerhin diese beiden Filme gemacht. Wir hatten aber nochmal drüber gesprochen, dass Kalinda Vasquez noch einen Film machen sollte. Die ist Discovery-Autorin. Mhm. Unter anderem von Short Track Ask Not. Mhm. Und das Branchenportal ICYMI sagt, dass dieser Film ein anderer Film werden soll.
Anders als was?
Ja, anders als der am 9. Juni 2023 erscheint.
Ach so.
Das heißt, dass zwei Filme in der Pipeline sein sollen.
Ach so.
Es gäbe aber zu diesem anderen Film von Kalinda Vasquez noch keine Neuigkeiten. Und ehrlich gesagt, ich bin genervt von den Filmankündigungen und habe eigentlich da Bock, erst mal darüber zu sprechen, wenn wirklich irgendwas spruchreif ist, aber das halten wir eh nicht durch.
Ja, dann könnt ihr jetzt richtig froh sein, dass ihr diesen Exkurs am Anfang jetzt noch mitgemacht habt, weil ihr auf Film geklickt habt. Weil das war jetzt wirklich irgendwie unspektakulär.
Ja. Aber es hat am meisten für Buzz in den Medien gesorgt.
Ist das
also
so?
Die Filme, die sind echt immer wieder.
Dabei, also erstens sind wir doch mittlerweile in einer Welt, die total von Serien durchzogen ist und wo Serien total wichtig sind. Also, hey, Star Trek ist Serie, Freunde, ja? Und zweitens war Star Trek immer schon Serie. Also,
ja, aber irgendwie bringen die Filme mehr Leute ran. Ich weiß nicht warum. Letzte Mini-Meldung.
Ja, muss ich ein neues Kapitel eröffnen?
Mach ruhig.
Ja.
Mini-Meldung.
Kapitel Mini-Meldung. Ja.
Lieber Burton war diese Woche tatsächlich bei Jeopardy.
Als Host. Ja?
Ja.
Endlich.
Kann man
das bestimmt sehen?
Nee, kann man bestimmt irgendwann irgendwo sehen. Ich habe es jetzt nicht irgendwo gesehen. Ich habe nur Bilder gesehen. Mal sehen, ob es mit ihm irgendwann weitergeht.
Schöne Geschichte.
Ja.
Ich würde ja lieber einen Picard sehen.
Ich auch.
Als bei Jeopardy. Hey, und Worf, habe ich gerade noch gesagt, als Short Track. Könnt ihr einen Short Track machen?
Oh, ja, aber Worf-Track. Ob das so das ist, was er machen wollte?
Ja, es geht ja nicht darum, was er machen will. Sonst hat er ja schon 16 Serien gemacht.
Tja.
So. Wie alt ist denn Michael Dorn?
Michael Dorn würde ich...
60, oder?
Ja, über der 60. Ich würde den auf 64 tippen. Der pitcht gerade irgendwo einen Western die ganze Zeit.
Warum verehren wir eigentlich lauter alte Menschen? 68, guck mal,
das 68, ist 68, krass. Ja, schöne Frage. Ich habe mir das aber schon relativ früh gedacht, als ich nämlich Boston Legal gesehen habe.
Ja. Ne?
Und gedacht habe, mit diesen ganzen alten Leuten macht das viel, viel mehr Spaß.
Hm.
Also irgendwie sehe ich Serien lieber mit alten Leuten.
Ja.
Ich weiß gar nicht, warum.
Wobei, also ich finde jetzt schon auch die jungen Protagonisten in Picard zum Beispiel, die gucke ich mir schon auch ganz gerne an.
Von wem waren wir bei Discovery immer am meisten Fan? Von Saru. Saru ist 60. Also das Duck Jones ist völlig zeitlos. Der könnte auch 20 sein.
Ja, das stimmt allerdings.
Keine Ahnung so, aber...
Ja, Duck Jones wirkt gar nicht wie 60. Das stimmt, der ist wirklich irgendwie zeitlos. Komischer Typ. Spannender Typ.
Ja, super spannender Typ.
Ja. Na, ja, also du bist, glaube ich, der größere Duck Jones und auch der größere Saru-Fan, ne?
Ja, immer gewesen, glaube ich. Ja.
Immer gewesen, glaube ich, auch. Ich bin, glaube ich, schon eher Team Michael also Sonic bei Martin Green ist irgendwie um die 30, ne?
Ja.
Hm.
Ja, Sonic bei Martin Green ist aber natürlich auch wirklich eine gute Anführerin für dieses Franchise. Und das, als das sieht sie sich auch gerade, ne? Sie ist die Anführerin des Franchise.
Ja. Zu Recht.
Ja, soll sie auch. Und das triggert viele Leute, das weiß ich auch, aber hey.
Ja, lass sie triggern, das ist doch völlig okay.
Ja, genau. Triggern ist auch gut.
Ja.
Ne? Emotionen, wir brauchen Emotionen.
Emotionen, Hauptsache es bewegt sich irgendwas in dieser Welt.
Ich habe meinen Laptop zugeklappt.
Ich habe das gesehen, was bedeutet das, Andi?
Wir sind fertig.
Ich bin völlig fertig.
Guck mal, 2,5 Stunden.
Bums.
Wow.
Rausgehauen.
Wow.
Weißt du, da ist die ganze Erholung des Urlaubs. Also nicht nur, dass wir 2 Tage, bevor wir angekündigt haben, dass wir zurückkommen.
Das stimmt nicht. Das ist maximal ein Tag.
Stimmt. Was haben wir denn heute? 31. Das ist maximal ein Tag, ja. Dass wir einen Tag zurückkommen, bevor wir zurückkommen, als wir angekündigt haben, ja. Was machst du mit meiner Maus?
Nee, ich habe hier gerade gesehen, hier liegen ganz viele Trailer drin. Da können wir irgendwie noch Sachen draus spielen.
Du meinst hier, von meinem Soundpad willst du jetzt irgendwas spielen?
Ja, ich bin sonst nie hier. Dann darf ich doch mal, guck mal hier. Was ist das denn?
Was denn? Juhu! Und wenn du jetzt noch darauf kommst, warum wir das jemals ins Chat gelegt haben, dann gewinnst du einen Preis. Oh, du kannst damit umgehen, toll. Es gibt auch einen Ausfällknopf, der daneben.
Stimmt, oh ja. Gott, das wäre einfacher gewesen. Ja.
Egal.
Wir haben das, ich glaube, du hast das irgendwann mal in einer Pre-Show benutzt.
Ja, kann sein, im Live-Podcast, ne?
Ja, genau.
Ja.
Das war ein Ausblick darauf, dass wir irgendwann wieder Live-Podcasts machen können.
Wer weiß.
Haltet mal nächste Woche so ein bisschen die Augen offen. Es kann sein, dass wir noch eine Episode raushauen. Es wäre möglich, dass wir noch einen kleinen Ausblick auf Lower Decks geben.
Ja, könnte man überlegen, ja.
Ja.
Wir haben auch einige Dinge einfach nicht gemacht, die wir uns vorgenommen hatten.
Sommerwetten das.
Auch viel in den letzten Metern des Quarantäne-Castes, die uns ja wirklich dann an den Rand unserer Leistungsfähigkeit gebracht haben.
Ja gut, aber das sind wir eigentlich immer.
Das ist auch Konzept dieses Formats ein Stück weit.
Unseres Lebens.
Oh. Eine App- und Browser-Warnung. Ihr habt das nicht gehört, wir haben das gehört. Eine App- und Browser-Warnungssteuerung hat uns erreicht. Und eine Virenbedrohung.
Control?
Keine Ahnung, was mir dieser Computer sagen will. Der möchte auch schon seit mehreren Stunden, seitdem wir hier sitzen, ganz dringend ein Update machen. Vielleicht lassen wir ihn das einfach machen.
Ja, würde ich auch sagen.
Und wir ziehen uns zurück. Hat der Kaffee eigentlich geschmeckt im Ansatz?
Das war Kaffee, ja.
Ja, weil also das Kaffeepulver, also das sind ja Bohnen, ne? Also Bohnen werden ja vielleicht auch nicht so schnell, also die liegen jetzt halt einfach auch schon seit ein paar Monaten in der Maschine, ne?
Ja, das war jetzt nicht der beste Kaffee, den ich in den letzten Wochen getrunken habe.
Kommst du ja aus dem Land, wo Milch und Kaffee fließt.
Nein, ich war in Frankreich und habe versucht, also Leute, wir faden langsam aus, ne? Ihr könnt euch gerne schon ausschalten, ja. Wir reden jetzt noch ein bisschen über meinen Urlaub. Also es ist mehr ein privates Gespräch jetzt, aber ihr könnt gerne dabei sein. Ich habe ja versucht, Urlaubsroutine zu bekommen.
Ja, indem du immer Kaffee getrunken hast.
Nee,
ja.
Ich kann es genauso sagen. Es ist mir dieses Mal wirklich sehr, sehr gut gelungen. Mhm. Ich war eine Woche am Meer, also ich war auch noch ein bisschen vorher unterwegs, aber ich war eine Woche am Meer und da habe ich wirklich jeden Tag exakt dasselbe getan. Ich bin aufgestanden, bin auf mein Fahrrad gegangen, bin ein bisschen da durch die Landschaft geradelt. Bis ich irgendwann in irgendeinem Dorf war, da habe ich mir dann sofort eine Espresso-Bar gesucht, mich hingesetzt und Double Espresso getrunken.
Einen perfekten.
Ja, meistens konnten das alle ganz gut da. Leckeren doppelten Espresso getrunken. Dabei ein bisschen Social Media für Discovery Panel gemacht. Mhm. Ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Bin ich zurück, habe ich noch an der Bäckerei gehalten und habe so ein bisschen Croissant und Schokolatine und kennst du Suisse?
Nee. Sag mal, was ist er?
Das sind so Streifen mit Pudding und Schokolade drin. Alter. Und obendrauf ist so so Zucker in so, also nicht Würfel.
So Grisseln, ne? So wie so auf
Hagel, Hagelzucker
heißt Mürbchen das. Heißen die Dinger.
Genau, Hagelzucker. Mhm. Richtig geil. So.
Das klingt ziemlich fett im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, Urlaub ist völlig geil. So ein Zeugs habe ich dann einfach so eine große Tüte geholt, ne, habe ich in den Rucksack gepackt und bin dann zurückgefahren.
Ja.
Und da haben wir dann gefrühstückt. Und dann bin ich an den Strand gegangen.
Ja.
Und habe da erstmal ein bisschen geschlafen, viel gelesen, wieder zurück und abends irgendwie noch gegrillt oder was essen gegangen. Das war jeden Tag einfach dasselbe. Viele Leute würden jetzt sagen, hey, das ist total langweilig.
Nee.
Aber
Redundanz kann erholen.
Absolute Redundanz. Und das ist so erholsam, Leute. Versucht, Redundanz herzustellen, wenn ihr irgendwann mal die privilegierte Möglichkeit habt, das zu tun, um eine Woche zu machen. Das geht natürlich mit Kindern nicht mehr so richtig, Redundanz herzustellen.
Ja, jeder Tag ist anders. Ne?
Ja?
Ja, Kinder sind ja auf der einen Seite totale Monks. Ne? Also die kommen überhaupt nicht mit Veränderungen klar. Ne? Also wir haben das Wohnzimmer mal ein bisschen umgestellt. Das ist so Warum habt ihr das gemacht? So, was völlig, was soll das? Warum steht das Sofa woanders? So, also es ist, ne, also die sind schon hart an Rituale und an so, ne? Aber trotzdem sind die halt auch einfach die Cues in meinem Leben. Das sind Chaos-Momente.
Chaos-Elemente.
Elemente, genau. Ja, totale sehr, sehr Chaos-Elemente.
Gut. Sehr, sehr gut.
Also insofern musst du dich dann für uns beide mit erholen in Redundanz.
Ja.
Und ich gebe dir was von meinem Chaos ab. Das kann ich gut.
Sehr gerne.
In diesem
kannst,
Sinne.
Kannst du deine Kinder auch mal wie Urlaub machen. Das
ist alles gut. Ja, super. So wird das weitergehen mit uns hier. Ne? Wir sind jetzt wieder da. Ihr werdet von uns hören. Vielleicht nächste Woche, sehr sicher in der übernächsten Woche und dann sehr sicher, sehr regelmäßig. Und dann habt ihr auch eine gewisse Redundanz und Routine, auch wenn ihr also Kinder seid, weil Kinder unter euch sind, die uns hören. Wir wissen und ja, dass wir
vielleicht,
dass
vielleicht wir setzen wir mal einen Teaser. Haben, wir können vielleicht nächste Woche mal über ein paar Termine sprechen, die wir noch in diesem Jahr haben. Wir haben eigentlich noch so ein paar Special-Termine.
Ja, das Problem ist ja mit diesem Jahr, dass das immer so ein bisschen so eine wackelige Angelegenheit ist dieses Jahr.
Ja.
Ne? Aber wir wünschen uns noch ein paar Termine zu haben auf jeden Fall in diesem Jahr.
Genau, ja.
Und vielleicht können wir da ja mal in 2 Wochen drüber reden.
In 1-2 Wochen?
In 1-2 Wochen.
Schauen wir
mal. 1 bis 2 Wochen.
Ja.
1 bis 2 Wochen im Discovery Panel.
Einen schönen Tag, eine gute Nacht. Schlaft jetzt endlich gut, nachdem ich euch eben noch mal kurz in Beverly Hills geweckt hatte.
Gibt es keine lauten Töne mehr hier, außer natürlich hier dem Outro hier.
Ja, dann machen wir jetzt gleich das Outro. Also jetzt läuft das Outro
wahrscheinlich. Das läuft schon seit Stunden an hier.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.